Boah, Pippa, ich bin froh. Ich bin echt froh. Ich habe mir das gerade hier nochmal auf meinem Zettel aufgeschrieben, weil ich ja immer so spontan einsteige in so eine Sendung. Und ich habe mir hier das Stichwort Frühaufsteherin aufgeschrieben.
Ja.
Weil ich wirklich, also wir zeichnen ja heute hier um 11 Uhr auf, ja, und Video erscheint dann immer um 18 Uhr und Audio erscheint so schnell es geht, wenn es halt fertig ist. Und dann dachte ich mir, boah, 11 Uhr. Hättest du mal 12 Uhr gesagt. Und dann erzählst du mir, dass du dreimal in der Woche um 5 Uhr aufstehst. Hast du sie noch alle? Was ist denn da los?
Ich habe schon früh festgestellt, dass ich so ein Morgenmensch bin. Ich kann nicht lange wach bleiben. Also deswegen, wenn ich so spät im Stadion bin und es ist Champions League, dann gucke ich immer auf die Uhr und denke mir so, ach Scheiße, es ist schon wieder 21 Uhr, ich müsste eigentlich ins Bett. So, und ich habe halt festgestellt, ich kann mich morgens früher besser konzentrieren halt. Und ich gehe halt immer dreimal die Woche auf jeden Fall ins Fitnessstudio morgens. Und das lohnt sich total, weil da sind die ganzen Rentner und die Rentner blockieren nicht die ganzen Geräte, die ich brauche. Und das ist super, weil mit denen kann man auch ganz gut reden, wenn die, aber ich habe auch so ein paar so Mucki-Rentners, wo ich dann auch immer so denke, okay, alles klar, mit denen möchte ich nicht aneinander geraten, deswegen da wird dann nicht über irgendwelche Geräte diskutiert. Aber ich bin einfach ein bisschen produktiver morgens. Ich rödel auch gerne morgens. Ich bin dann so eine Rödlerin. Ich bin dann so, ah, dann schreibe ich meinen Plan, was ich machen muss und so. Ja, genau. Aber dafür bleibe ich nicht lange wach. Also ich bin die schlechteste Filmpartnerin. Also ich bin dann immer so, können wir jetzt ins Bett?
Ah,
Ja.
ist dir aufgefallen, dass zuletzt bei Netflix und Amazon Prime natürlich und auch in Mediatheken der ÖR zum Beispiel unfassbar viele gute Dokus liefen? Sportdokus?
Ja.
Ja.
Oh, die Sportdokus in letzter Zeit sind so gut. Ich habe mich richtig abgeholt gefühlt. Ich war so, ja. Und noch eine, und noch eine, und noch eine. Fantastisch. Mann, gute Arbeit.
Ja, ich finde auch, dass die immer besser werden, auch die deutschen Dokus, weil die jahrelang so ein bisschen, oh, da gab es immer einen Sprecher. Und insbesondere Netflix hat das dann halt immer ohne Sprecher gelöst. Die lassen halt nur die Leute sprechen
Ja.
und die Szenen wirken. Und auf einmal haben die deutschen Regisseure gemerkt, oh, vielleicht sollten wir das auch so machen, dann wird es besser. Und genauso ist es gekommen. Und ich habe ja jetzt hier in dem Format schon einige Male darüber gesprochen, dass es ein paar coole Dokus gibt. Jetzt kommt demnächst eine, habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt, zu José Mourinho. Die wird bestimmt super spannend. Es kommt
Das ist
eine zu
toll.
Novak Djokovic. Ich glaube, die wird auch relativ geil. Ich mag das eigentlich nicht, wenn die Leute noch aktiv sind. Aber ich sag mal, beim Trainer
Ja.
ist immer noch was anderes als beim Spieler. Und Djokovic ist halt auch schon so alt, da kannst du halt auch schon 20 Jahre zurückblicken, ne?
Das ist immer, wenn man zu früh macht, das ist wie wenn man zu früh eine Biografie schreibt. Da denkt man immer so, ja, das ist vielleicht zu früh, weil was könnte noch kommen? Ne? So, und das denke ich mir relativ häufig, dass ich dann so mich frage,
Wieso? Wolltest du mit Mitte 20 schon eine Biografie schreiben?
nee, aber es gibt ja so Menschen. Und da denke ich mir
Ja,
immer so,
okay.
ah, das ist gerade ein bisschen früh. Also auch so Mitte 30 denke ich mir auch immer, ist ein bisschen so früh. Also außer man hat schon richtig viel erlebt, dann kannst du ja machen, aber ja.
Also, zum Beispiel, wenn jetzt Toni Kroos eine schreiben würde, ich weiß gar nicht, ob er
Ja.
schon eine geschrieben hat, eine Autobiografie,
Ich
dann
würde
wäre
sie
das
nicht.
okay, weil er viel erlebt hat und natürlich nicht mehr spielt. Das wäre auch okay, ja. Aber es gab doch diesen Schweinsteiger-Film von Til Schweiger, da hat der noch gespielt. War das nicht so? Oder war das der Film über Kroos? Ich weiß es nicht. Auf
Boah.
jeden Fall haben die noch gespielt. Einer von beiden. So, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber das finde ich dann irgendwie, also, boah, ich weiß nicht. Dann ist das so eine einschleimende Hommage an
Ja,
irgendeinen der
das ist
Spieler.
immer
Das
so.
finde ich ein bisschen blöd.
Das ist dann immer so ein bisschen unkritisch und vielleicht auch ein bisschen zu positiv, weil man will den Leuten ja nicht auf die Füße treten, ne?
Ja,
Und wenn man den
Klassiker.
Mut dazu hat, den Leuten auf die Füße zu treten, dann hat das so das Potenzial, so die sportliche, kommende sportliche Leistung so ein bisschen zu überschatten. Und dann bist du die ganze Zeit, redet man die ganze Zeit noch über diese Biografie und diesen Film oder was auch immer und nicht mehr über das Sportliche, was jetzt gerade passiert. Und ich denke mir dann auch immer, wenn du es zu so früh machst, es könnte ja noch ganz tolle Sachen passieren. Was ist, wenn du danach noch eine Champions League gewinnst? Dann stehst du da. Dann hast du richtig verkackt, auf gut Deutsch. Dann stehst du da und sagst, ja toll, jetzt habe ich meine Autobiografie geschrieben und das Geile ist gar nicht drin. Ja.
Ich glaube, es gab ein sehr interessantes Buch über Dirk Nowitzki, kurz bevor er den NBA-Titel gewonnen hat.
Scheiße.
Ja,
Ja.
also ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher, aber es ist dann halt auch ein bisschen blöd. Ich habe ja von einem befreundeten Hörer von Wolfgang tolles Geschenk bekommen, und zwar ein Buch über Leon Dreiseitel. Ich bin großer Fan und das war auch ein super Buch. Ich fand es auch echt gut geschrieben. Eine Biografie, halt immer noch was anderes als eine Autobiografie, weil jemand Drittes schreibt über diese Person. Aber ich fand es echt gut geschrieben, habe es auch wirklich innerhalb weniger Tage durchgelesen, was bei mir eine absolute Sensation ist, weil ich normalerweise ganz schlecht darin bin, Bücher zu lesen. Ich habe auch noch
Ich
ein
checke.
paar. Aber ja, also das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich habe halt schon gemerkt, ich habe erst nicht geguckt, wann es rausgekommen ist, dass das quasi ein Jahr ungefähr war, bevor ich es gelesen habe. So. Und ich hatte natürlich schon die Informationen aus der Saison gerade, aber es war dann teilweise sogar sehr interessant zu erkennen, wie das dann vielleicht laufen würde und wie richtig oder falsch der Autor lag. Das war auch total spannend. Aber, liebe Leute da draußen, ja, eigentlich wollte ich mit was ganz anderem anfangen. Ich wollte nämlich einmal die 19 bestellen.
Ich mache mit.
Ja. Und zwar muss ich aber erstmal allen erzählen, wer überhaupt zu Gast ist. Diejenigen, die das sehen bei YouTube, haben das Gesicht vielleicht erkannt. Aber diejenigen, die das Ding hören, denken sich, die Stimme habe ich noch nie gehört, weil ich eventuell nicht bei Instagram unterwegs bin. Mein Gast heute heißt Philippa Gerstl. Alle nennen sie anscheinend Pippa. Ist das korrekt? Ja. Deine das Eltern auch? Ja?
Das ist tatsächlich mein Username. Also Pippa Lotta ist der Spitzname von meinem Vater, also den er mir gegeben hat. Und deswegen, das finde ich eine nette Hommage. Also wenn ich schon nicht Mönchengladbach-Fan bin, dann habe ich gedacht, dann kann ich ja wenigstens so den Familienfrieden wahren sozusagen und sagen, guck mal hier, aber wenigstens nutze ich noch das, wenn ich nicht schon deinen Verein nutze, in Anführungsstrichen.
Also in Italien ist es so, dass alle Philippus Pippo genannt werden und wahrscheinlich alle Philippas, ich kenne keine, werden Pippa genannt, von daher passt das auch. Ja?
Ich fühle mich aber auch abgeholt vom jetzigen neuen Transfer, muss ich sagen. Ich weiß, du möchtest mich vorstellen, aber das muss ich ganz kurz eingreifen, weil der Name ist auch griechisch. Und da habe ich direkt gedacht, ach guck mal, Konstantinos und ich hier. Griechische Buddies.
Hast du dir dann auch schon ein Trikot mit der 10 drauf bestellt und musstest es dann zurückgeben wie einige andere? Habe ich nämlich gesehen. Die haben sich direkt das Trikot mit der 10 und Carezzas drauf geholt und haben dann gemerkt, scheiße, der nimmt gar nicht die 10. Ist ein bisschen blöd gelaufen, ne?
Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen, aber ich mag das mit der 19. Ich finde das schön.
Ja, ich finde das auch gut. Ich finde auch gut, dass er gesagt hat, das kommt zu früh, habe ich gelesen. Ja, also er wollte nicht direkt die 10 haben. Das finde ich auch ganz gut. Mhm. Was das bedeutet, da sprechen wir gleich noch drüber. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was ist überhaupt deine Verbindung zum Fußball? Denn ich habe dich schon gesehen auf Videos, wo du im Stadion hier in Dortmund irgendwelche Dinge moderierst. Das macht man ja nicht per Zufall.
Ich bin schon ganz lange eigentlich am Fußball interessiert, aber war es immer nur so privat. Und dann habe ich 2024 durch die Heim-EM total viel neue Freude am Fußball gefunden und habe gedacht, ey, und ich war da in meiner aufblühenden Journalistinnenphase und habe so gedacht, ach, da kannst ich, also irgendwie habe ich auch Lust, ein bisschen im Sportjournalismus was zu machen. So, und bin dann durch schwarzgelb.de, also das Fanmagazin von Borussia Dortmund, das werden ja hier einige kennen.
Ja, alle würde ich mal
sagen. Oder alle.
Ja, so, hoffe ich zumindest.
Hoffe ich. Und dadurch bin ich dann sozusagen auch näher an den Fußball herangekommen, habe dann auch ein paar Essays oder Texte geschrieben und hatte dann die Möglichkeit, zum 25. Geburtstag von schwarzgelb.de eben im Stadion mal phänomenal zu moderieren. Und das war total aufregend, weil natürlich, da sind dann 80.000 Leute. Das war von einem Heimspiel gegen Köln. Also da waren auch noch Freunde zu Gast. Und das war einfach eine sehr schöne Geschichte. Es hat ein bisschen geregnet, das war ein bisschen doof. Aber deswegen sehen meine Haare so ein bisschen zerstört aus. Aber es ist ja auch egal. Es hat funktioniert und wir haben die Leute über die Mitgliederversammlung aufgeklärt. Und das ist ja auch wichtig.
Ja, ja, sehr interessant. Ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen, dass es darum ging. Und ja, also jetzt kennen wir deinen Hintergrund ein bisschen und wissen natürlich, du bist Borussin, sonst würdest du nicht regelmäßig auch Videos veröffentlichen. Wer übrigens Pippa gerne folgen möchte, pippa.lotta bei Instagram, schaut da gerne vorbei. Und falls ihr mögt, ihr könnt natürlich diesem Format auch folgen bei Instagram.
Natürlich.
Schwarz-Gelbe Runde. Ihr könnt vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch ein bisschen was zu diesem Format beitragen. Ist natürlich eure freie Entscheidung. Und bei YouTube gerne abonnieren, kommentieren, liken, hypen, alles, was es da gibt. Und das könnt ihr alles da auch kostenlos tun. Ist ja gar keine Frage. Wir sprechen heute über Carezzas. Wir sprechen nochmal ein bisschen über El Mala. Da haben wir letzte Woche sehr ausführlich drüber gesprochen, mit vielen Reaktionen. Fand ich übrigens sehr, sehr bemerkenswert. Also die Videos liefen extrem gut. Und wir sprechen auch nochmal über Pippas Lieblingsspieler, ich weiß es nicht, das wird sie hinterher erklären. Ja. Und wir sprechen über, ich habe es in so einem Text, also in der Inhaltsangabe formuliert als Gefahr, wobei vielleicht ist das Wort ein bisschen zu hart, über das, was vielleicht passieren könnte, wenn jetzt diese ganzen jungen Spieler dabei sind mit einem Trainer, der lieber mit erfahrenen Spielern spielt. Ist das überhaupt richtig oder falsch? Da können wir auch drüber diskutieren. Aber mit einem sehr konservativen Ansatz, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja.
Und ich habe hier noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, da müssen wir noch mal kurz drüber reden. Und zwar finde ich sehr interessant, ich habe da eben kurz bei Instagram noch was gesehen, von einem dänischen TV-Sender. Aarhus spielt gerade Champions League-Qualifikation. Ich würde gerne von dir wissen, weil bald ist es ja wieder soweit. Es haben sich noch nicht alle final qualifiziert. Die Playoffs sind auch noch in weiter Ferne. Mhm. Aber wenn du dir aussuchen könntest, wohin es geht international in der kommenden Saison, damit du persönlich, ja, es ist reiner Egoismus hier an der Stelle, du persönlich nächstes Jahr, also kommende Saison, irgendwo international im Stadion sitzt, vielleicht ist bei dir je näher, desto besser, das weiß ich nicht. Sage mir bitte, wo soll es hingehen?
Ich bin eigentlich eine furchtbare Heimscheißerin. Ich bin immer super gerne heim bei Heimspielen dabei, weil ich denke mir immer, ja, das ist ein schönes Wohnzimmer. Ich finde, das Stadion hat was Wohnzimmerhaftes und deswegen bin ich einfach gerne im Westfalenstadion. Aber wenn ich so international denke, denke ich immer an Kevin Großkreutz, der irgendwann mal gesagt hat, als es noch darum ging, sich für die Champions League zu qualifizieren und Kevin Großkreutz dann bei Viertelstunde Fußball, ich hoffe, ich mache dir nicht dein Format kaputt, weil ich über einen anderen Podcast rede. Gut, okay. Der dann sagte, ja, ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir mal nicht Champions League spielen. In Madrid hat er jetzt häufig genug gesehen. Es wäre auch mal cool, woanders hinzufahren. Und da habe ich mich direkt gesehen, obwohl ich natürlich gar nicht auswärts fahre, aber ich habe direkt gedacht innerlich, ja, klar, ich würde auch mal woanders hinfahren wollen als Madrid. Ich war noch nie in Madrid, aber egal, ich habe mich trotzdem angesprochen gefühlt. Und habe dann gedacht, weil ich da auch mit einer befreundeten Creatorin drüber gesprochen habe, die Lara, die macht Galatasaray-Content, weil ich habe mit ihr letztens darüber gesprochen, ich würde super gerne mal so ein Istanbuler Stadtduell mitmachen. Da hätte ich total viel Lust drauf.
Oh.
Und ja, sie fährt da auch immer hin, dann im Winter. Und sie hat gesagt, ja, ich kann ja mal gucken für eine Karte mit dir mit. Und ich würde super gerne mal auswärts gegen Galatasaray. Ja, mein Gott.
Oh, ja, okay.
Das,
ja,
das fände ich irgendwie mal spannend, muss ich sagen.
Das ist durchaus interessant, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ich kann mich erinnern, als das letzte Mal Galatasaray hier gespielt hat, glaube ich, da ging es ein bisschen heißer her.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber ja, gut, das ist ja auch in Ordnung, ein bisschen Emotionen gehören ja zum Spiel dazu. Ich bin mir unschlüssig, weil ich das ja gesehen habe, Aarhus spielt Champions League Qualifikation und meine Güte, das werden die nicht so oft machen. Angeblich das erste Mal seit, ich glaube, was habe ich eben gesehen, 1987. Ja.
Das ist Wahnsinn.
Und deswegen ist klar, die sind nicht so oft mit dabei. Das liegt in Zentral-Dänemark, also nicht so weit wie Kopenhagen. Da hätte ich schon Bock drauf. Lens in Frankreich fände ich auch ganz gut, nachdem wir in Lille schon gespielt haben. Mal gucken, wie es kommt. Das werde ich definitiv noch zum Thema machen in einer der nächsten Ausgaben, wenn wir dann wissen, wer ist alles im Lostopf mit dabei, wohin könnte es gehen.
Ja. Ich kriege immer die ganze Zeit die Notifications von SofaScore. Ich denke mir immer so, wer ist das? Und dann fällt mir wieder ein, ach ja, du hast ja die UEFA Champions League abonniert. Deswegen natürlich kriegst du dann die Benachrichtigung. Aber da sind Clubs dabei, wo ich mir so denke, hä? So, aber ich finde das super. Ich finde das toll, wenn das divers ist und wir nicht immer dieselben Leute sehen. Weil, obwohl ich auch noch nie in Madrid war, aber ich kann es auch nicht mehr ertragen. Wirklich, ich möchte das nicht mehr.
Ja, immer Real ist dann auch irgendwann auf sich langweilig. Ja,
ich muss sagen.
Und man hat dieses Spiel jetzt auch hundertfach gesehen. Deswegen ist dieses neue System, ja, was es jetzt seit zwei Jahren gibt, eigentlich relativ cool, muss ich sagen. Mir gefällt das ganz gut. Ich war am Anfang ein bisschen kritisch, aber so hast du mal ein bisschen Abwechslung drin. Ich hoffe nur, dass es ein bisschen besser läuft als vergangene Saison. Da waren die coolen Spieler alle zu Hause und die langweiligen waren auswärts. Und die Leute haben wahrscheinlich gedacht, Mist. Ja, also ich glaube, zu Bodo Glimt, da wären alle gerne hin, auch wenn es nur gefühlte 100 Tickets gegeben hätte, weil das Stadion so klein ist. So, Griechenland, Olympiakos oder wer da auch immer Meister geworden ist, ich weiß es nicht, hast du nicht genannt, aber Griechenland ist natürlich bei uns Thema. Und eins muss ich direkt vorab sagen, ich habe es auch getwittert, alles, wirklich, also alles rund um diese Kampagne mit Raiko und dem Olympiagrill und dem anderen Typen, bei dem ich gar nicht weiß, wie er heißt und so weiter.
Tarek,
okay, alles klar. Und Kevin Großkreutz, der da in der Ecke sitzt und exakt gar nichts sagt, fand ich überragend gemacht. Wie dann Karezas auch da reinkommt und fand ich übrigens auch spannend. Er sagt ja erstmal Hallo auf Griechisch und bestellt dann irgendwas. Ich keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich habe es mir nicht übersetzen lassen. Und dann sagt er an der Theke, hör mal, ich spreche doch gar kein Griechisch. Ich fand es überragend gemacht. Also das muss man auch mal sagen, weil teilweise wird immer kritisiert, hier und da. Trikot wird oft kritisiert oder sowas. Oder das ist blöd bei Social Media. Das fand ich von Anfang bis Ende echt cool gemacht.
Ich muss auch sagen, dass ich sehr überrascht war, wie jung und frisch diese Kampagne gewirkt hat. Also es hat was total Neues gehabt, was sehr Social Media First-mäßiges. Ich habe gedacht, das ist auch so irgendwie so das Beste aus dem Pott. Irgendwie so mit Kevin Großkreutz, mit Raiko, mit Tarek. Das sind so meine Ruhrpott-Avengers, mehr oder weniger. Und deswegen hat das für mich super gut gepasst. Also ich fand das auch toll, wie sie es aufgebaut hatten. Da war ja das noch gar nicht durch, dass Carezzas kommt, dass dann schon der Olympia-Grill so eingeführt wurde, so als Ort für eine neue Social-Media-Kampagne. Das hat mich unglaublich abgeholt. Ich fand das auch toll, wie bodenständig das ist, weil ich finde, das ist ja auch, wir reden viel über die Werte des BVBs und des Ruhrgebiets, und das ist eben ein Wert des Ruhrgebiets, dieses Bodenständige, dieses Schnörkellose, dieses, ja, wir sind alle sind, also man sagt ja immer, alle sind gleich vorm Herrn, aber ich glaube, wir sind auch alle gleich vor vom Mütchen. Oder ja. Vorm Olympiagrill. So, wir sind alle gleich. So, und ja, das ist natürlich. Sehr schön. Und so wirkte das auch. Und ich fand das so herzlich mit den Fans dann. Und da war auch eine Freundin von mir, die sich dann auch ein Trikot hat unterschreiben lassen von ihm.
Oh, tatsächlich, ja. Hat sie ja auch einen Taxiteller bekommen?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass Leo einen Taxiteller gekriegt hat.
Ja. Also 250 Stück hat er verteilt. Der Costa, wie ich ihn jetzt mal nenne, gefällt mir besser als Kos, ja. Und ich glaube, dass das richtig abgehen wird. Und ich glaube, und das fand ich ganz interessant, bevor wir gleich mal über das Sportliche sprechen, was der bringen kann. Ich habe das Gefühl, dass die Leute völlig euphorisiert sind durch diese ganze Nummer.
Total.
Durch diese Kampagne und wie er dann sagt, auf Deutsch, einmal die 19 bitte mit so einem leichten griechischen Akzent. Ich fand es überragend gut. Und gestern war ich in der City und dann, als ich mich auf den Rückweg gemacht habe, kamen aus der Lokalität zwei Typen raus. Und der eine sagt, boah, wenn wir jetzt noch den Almaner bekommen, dann ging es los. Ja? So, mehr habe ich nicht gehört, aber ich war mir relativ sicher, dass sie auch völlig euphorisiert waren. Und das muss man echt den Verantwortlichen lassen. Dann auch ein fairer Preis, wie ich finde, also ein guter Preis. Voll. Es sind nicht direkt 35 Millionen plus Boni geworden, es sind 30 Millionen plus angeblich 2 Millionen und nur 10% Wiederverkaufsbeteiligung. Das ist auch relativ niedrig. Ist irgendwas falsch an diesem Transfer? Ich sehe es nicht.
Ich auch nicht. Also ich bin ein Fan. Ich bin jetzt schon Kosti-Fan. Also ich muss dann immer an türkische Anfänger denken, wenn ich an Costa denke. Aber auf jeden Fall, ich bin Fan. Ich finde den nett. Also ich finde, das ist ja das, was ich propagiere in meinen Stories. Ich finde, der sieht aus wie ein junger Justin Timberlake. So, also jetzt guckt ihr bitte alle mal nach einem Bild von einem jungen Justin Timberlake und haltet das neben Costa.
Ja, aber es stimmt.
Und dann könnt ihr euch das mal überlegen. Und ein Kumpel von mir hat noch gesagt, ja, der sieht aber noch ein bisschen anders aus. Und dann habe ich gesagt, wie ein junger Eminem. Die treffen sich in der Mitte und daraus ist dann Costi entstanden. Und ich mag den. Ich finde den nett. Der wirkt super down to
earth. Auch bodenständig. Ja, auch bodenständig. Ja, passt
ich
irgendwie hab hier
mal
hin.
Mit der lieben Nina Hahn gesprochen letztens. Liebe Grüße an der Stelle. Die ja immer die Fragen gestellt hat an Costa, während er in dem Auto saß, in dem einen Video. Und da hat sie gesagt, ach, der ist so eine Maus, ein richtig süßer, richtig bodenständig, super so ein bisschen introvertiert und so. Und da habe ich direkt gedacht, ja, aber sowas möchte man ja beim BVB. Man sagt immer, man möchte hier nicht die großen Stars mit den Allüren und so. Und ich glaube nicht, dass Costa so ein Star-Allüren entwickelt.
Also, wenn er lange genug bleibt, und das finde ich auch ganz interessant, ja, wenn er lange genug bleibt, bin ich mir sicher, dass er auch Deutsch sprechen wird. Er hat
voll.
In diesem Auto-Interview, was du gerade angesprochen hast, hat er insgesamt, hat er ein paar Fragen beantwortet, aber er hat gesagt, dass er insgesamt 4 Sprachen spricht, erstmal Griechisch logischerweise, weil er griechische Wurzeln hat. Er spielt ja auch nicht für Belgien, obwohl er in Belgien geboren und aufgewachsen ist. Auch sehr, sehr interessant. Er spielt für Griechenland und da hat er auch die Nummer 19. Daher kommt das wahrscheinlich auch mit dieser Trikotnummer. Und also er spricht Griechisch, er spricht Niederländisch, er spricht Englisch und Französisch. Und das zeigt meines Erachtens auch ein bisschen auf, dass der Junge nicht auf den Kopf gefallen ist. Und du hast gesagt, er wirkt da ein bisschen introvertiert. Das finde ich auch. Gleichzeitig wirkt er für mich dennoch selbstbewusst. Und das gefällt mir. Das vermittelt mir ein Bild, dass er keiner ist mit Star-Allüren. Das finde ich sehr gut. Und natürlich, das geile Ding an der Geschichte ist, es gibt ja dieses Foto, wo er irgendwie mit 10 Jahren im Stadion sitzt, hier in Dortmund, ja, und hat gesagt, boah, jetzt komme ich hier rein und guck mir das alles an, das überwältigt mich und ich kann es kaum erwarten, hier das erste Mal zu spielen. Und das finde ich in diesem Gesamtkonzept oder Konstrukt ist besser. In diesem Gesamtkonstrukt finde ich das einfach nur überragend.
Ich finde das auch toll. Also ich finde gerade, dass er Französisch und Niederländisch spricht. Ich war auf der Realschule und ich durfte mich dann auch entscheiden zwischen Niederländisch und Französisch. Und ich war in Geldern auf der Schule, also nah an der holländischen Grenze. Niederländisch, Entschuldigung. Leon Goretzka kommt gleich und meckert. Und ich habe mich damals für Niederländisch entschieden und ich habe kein Talent für Sprachen. Also ich spreche sehr gutes Englisch, das studiere ich auch, aber da hört es schon bei mir auf. Ich habe auf jeden Fall, ich war in Niederländisch extrem schlecht. Deswegen hat er meinen großen Respekt. Ich hatte immer nur Fünfen in Niederländisch. Oh. So, und da haben alle mal gesagt, ja, aber das ist doch so gleich zu Deutsch. Und ich habe mir gedacht, ja, aber ich bin halt nicht so eine. Ich bin nicht von da. Ich bin nicht so eine Sprachenmaus. So, und deswegen finde ich das toll. Also, dass er auch noch Französisch spricht. Also breite Auswahl mit für Kommunikation innerhalb des Kaders. Der wird ja auch immer internationaler.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ja,
oh, danke.
Zuletzt war ja hier auch Massimo Mariotti zu Gast und ich habe jetzt auch gelesen, der BVB möchte unter anderem weniger Geld für Dolmetscher ausgeben.
Das habe ich auch gesehen.
Interessant eigentlich. So, und wenn der gefühlt alle Sprachen spricht, die im Kader gesprochen werden, ist es natürlich super, dass er leichter reinfindet. Wir haben jetzt ein paar Spieler, die auch Französisch sprechen. Mhm. Wir haben natürlich gut einige Deutsche, logischerweise. Ich weiß nicht, wie gut alle der Ausländer in der Mannschaft Deutsch sprechen mittlerweile. Er spricht fließendes Englisch, haben wir mitbekommen. Der hat überhaupt gar keine Anpassungsprobleme, was das angeht. Und das tatsächlich, Pippa, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, das wird seine Integration in Dortmund, in Deutschland, innerhalb dieser Mannschaft extrem beschleunigen.
Voll. Also je besser du ja auch kommunizieren kannst mit deinem Umfeld, desto schneller kannst du dich ja auch einfinden, desto schneller kannst du auch Freundschaften finden. Und je besser das funktioniert und der da auch unterstützt wird vom BVB, ich habe auch das Gefühl, man entwickelt sich beim BVB auch mehr hin zu so einem internationalen Gedanken, weg von dem, ja, wir sind ein deutscher Verein und deswegen wird hier Deutsch gesprochen. So, also ich habe das Gefühl, oder ich hoffe zumindest, dass es ein bisschen so English first wird, damit auch alle das ein bisschen verstehen, weil Deutsch, sagt man ja nicht umsonst, deutsche Sprache, schwere Sprache, es ist schwierig. Und wenn Niko Kovac schon immer KISS sagt, also keep it simple, stupid, ja, guck mal, ich kann das nicht mal richtig sagen, also ich bin stupid in dem Gleichnis, dann wäre es auch sinnvoll, das einfach auf Englisch weiterzumachen und die Anpassung von Costa könnte dadurch auch viel, viel schneller laufen, ja. Und ich denke auch sowieso, Dortmund ist ja auch sowieso eine sehr migrantische Stadt und es gibt ja auch eine relativ große griechische Community, also größer als in anderen Städten. Dementsprechend, das wird schon funktionieren.
Ja, was soll ich sagen? Ja, ich gehe regelmäßig zum Griechen. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, und dann habe ich die Frage gelesen unter dem Video und da steht, wie kann das denn sein, dass das nicht bei Sorbas gedreht wurde?
Haben wir auch gesehen.
Das verstehe ich auch nicht. Aber es ist natürlich nicht ganz so leicht. Da ist immer was los. Ja, das Polizeipräsidium ist in der Nähe, das Krankenhaus ist in der Nähe. Da in Ruhe was zu drehen, ist natürlich nicht ganz so leicht. Aber gut. Okay, also wie auch immer. Ja, bitte.
Mhm. Ich muss dazu nur ganz kurz sagen, der Olympia-Grill hat auch direkt so Meme-Potenzial. Also der Olympia-Grill ist, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir so eine Bude im Kiosk oder Bude, wie auch immer, im Ruhrgebiet vorstelle, dass ich mir denke, ja, ich gehe zu einem Olympia-Grill. Also es gibt ja gefühlt immer nur so 5 Namen für so Lokalitäten. Athen, Olympia, Zeus und so. Und das
ja,
passt
Delphi,
einfach sehr gut.
Ja,
Delphi,
Mykonos, auch sehr beliebt.
Mykonos, ja, genau. Und deswegen, das ist herrlich. Das hat auch so ein bisschen was Abgeramschtes gehabt, aber liebevoll abgeramscht. Das war ja nicht schlecht abgeramscht. Und das habe ich mir auch gedacht. Also habe ich gedacht, das ist doch fantastisch.
Ja, es ist natürlich auch nur so eine kleine Bude. Also es ist wirklich nur ein Imbiss. Ja, woanders kann man dann halt auch mehrere Stunden verweilen. Da gehst du eher rein, holst dir das, nimmst das mit.
Genau.
Oder du setzt dich da wie Kevin Großkreuz einfach an diesen Stehtisch und mampfst deine Pommes. Ja, so. Aber also nochmal, ich fand es wirklich in Summe großartig. Und jetzt müssen wir darüber reden, was kann der Junge sportlich bringen? Ich habe eben über Euphorie gesprochen. Ist ein Linksfuß. Er hat selber gesagt, ja, so 10 oder rechte Seite, also auch flexibel einsetzbar, scheint ihm auch nicht zu machen. Er ist jetzt kein Torjäger. Wer nochmal die Folge mit Stefan Butzko sehen will, der kann das gerne tun. Da haben wir sehr, sehr lange über Konstantinos Karezas gesprochen, was er für Stärken und Schwächen hat. Aber das ist halt auch ein Dribbler und einer, der auch andere einsetzt. Und da freue ich mich. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du sagen, wie lange das bei dir her ist. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so sehr auf einen neuen Spieler von Borussia Dortmund gefreut habe, den endlich im Trikot spielen zu sehen.
Ja, schon länger her, auf jeden Fall. Also ich habe auch so Ausschnitte aus der ersten Trainingseinheit gesehen von ihm. Und dann habe ich gedacht, was zaubert der denn da am Ball? Da habe ich direkt gedacht, toll, guck mal, da dribbelt einer. Und ich fand auch die Körpersprache total toll. Der hat da mal irgendwie so ein bisschen was angetäuscht und habe ich gedacht, wunderbar, das ist ja toll. Und die 19 in letzter Zeit natürlich dann namentlich benannt besetzt von Julian Brandt, das war ja dann eher körperlich manchmal nicht so, dass das so energetisch wirkte, sage ich mal. Und ich finde das einfach toll. Also ich freue mich total darauf zu sehen, wie er kreativ spielt. Ich finde aber, er braucht dann auch die Freiheit, kreativ zu sein, weil Kreativspieler natürlich dann, da, die haben nicht immer die haben nicht immer so einen großen Erfolg manchmal. Also es kann passieren, dass dann eben mal so ein Kreativspiel nicht funktioniert. Und ich finde, da muss er dann auch auf jeden Fall die Freiheit bekommen, zu sagen, ja, gut, ich habe es jetzt versucht, aber wenigstens hat er was versucht. Und das, glaube ich, wird in Dortmund sehr hoch angerechnet, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Also dieses Risiko, was man auch bei Borussia Dortmund generell mit dieser Verpflichtung eingeht, ich meine, er ist relativ teuer, ja, gerade für BVB-Verhältnisse, das finden viele fantastisch. Das ist das, was ich in den letzten Tagen hier in Dortmund wahrgenommen habe, wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe oder auch mit Leuten, die ich nicht so gut kenne. Die haben wirklich alle auf einmal Bock. Kann es deiner Meinung nach zum Problem werden, dass wir jetzt genau alle darauf Bock haben, den zu sehen, weil nochmal, der Junge ist 18 Jahre alt.
Ich habe gerade ein bisschen Internetprobleme gehabt. Magst du nochmal wiederholen? Ja, es tut mir total leid. Du musst schneiden. Also,
ja, nein, ich lasse das eiskalt drin, ist überhaupt gar kein Problem. Hier wird nichts geschnitten.
Hier wird nichts geschnitten.
Nein, nein. Also, ich habe ein bisschen, sagen wir, die leichte Befürchtung, wenn jetzt alle sagen, boah, Carrezzas und so weiter, ne? Die Leute sind ja, ich habe es eben gesagt, euphorisiert. Der Junge ist erst 18 Jahre alt. Ist das eine Gefahr? Ist das ein Problem, dass wir jetzt denken, der kommt hier hin? Ich glaube, er wird jetzt demnächst 19, aber immer noch halt schweinejung, dass die dann sagen, ja, der muss es aber jetzt richten, aber der kann das halt noch gar nicht, weil der sich ja auch erstmal in der Bundesliga zurechtfinden muss.
Das habe ich mir auch gedacht. Also ich finde die Transferstrategie von Ole Borg gerade, finde ich toll. Ich bin nämlich ein großer Freund der Jugendspieler. Ich finde Jugendspieler generell toll. Also ich finde es immer schön, wenn wir auf junge, auch wenn Eigengewächse, wenn möglich, aber generell auf junge Spieler zu setzen, weil ich finde, das ist auch die DNA Dortmunds. Also junge Spieler zu entdecken, die groß zu machen und dann natürlich dann verkaufen wir die. Das wollen dann Leute tatsächlich nicht. Die wollen natürlich, dass die dann hier bei Dortmund spielen. Aber ich bin da eigentlich ein großer Freund von, dass wir das so machen. Und jetzt haben wir sehr vier neue Spieler, die sind alle super jung. So, und der Kader ist jetzt gerade auch nicht so massiv breit. Gut, wir sind auch nicht Chelsea, ne, muss man auch sagen. Und dann habe ich schon das Gefühl, es könnte ein bisschen hakelig werden. Also, dass ich mir so denke, vielleicht überfordern wir die Jungs dann auch ein bisschen, ne? Aber auf der anderen Seite möchte man ihnen es ja auch zutrauen, ne, weil so sich ja auch Selbstbewusstsein aufbauen kann. Ja, es ist, die Gefahr besteht. Und ich habe auch die Sorge, dass wenn er mal nicht so gut performt, weil er eben auch erst 18 ist und sich einfinden muss, dass dann die Leute sagen, ja, das war rausgeschmissenes Geld. So. Also das kann ja auch schon mal passieren, ne? Der Sport ist ja ein emotionales Thema und gerade der Fußball. Und ich glaube, gerade in Dortmund neigt man schon mal manchmal ein bisschen zum sehr emotionalen Reagieren, was ich auch schön finde. Aber, ne? Du weißt das ja, dass man dann so ein bisschen...
Ja, ich finde, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Ja. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, selbst wenn er im ersten Spiel gegen den HSV oder vorher gibt es ja noch den Supercup gegen die Bayern, überragend gut spielt, irgendwie ein Tor macht, weil nochmal, er hat in der vergangenen Saison in Belgien 11 Tore vorbereitet, aber keins geschossen in der Liga. Ja, dann sollten wir jetzt nicht den Stab über ihn brechen, wenn das dann in den Spielen danach nicht passiert. So. Ich glaube, man muss die Gesamtentwicklung sehen und zwar nicht nur von ihm, sondern auch von den Spielern drumherum. Guirassy ist jetzt da mehr oder weniger vorne der einzige ältere Spieler. Wir haben noch Maxi Bayer, wir haben Silva, wir haben Inacio und so weiter. Das sind alles ganz junge Leute und wir haben demnächst vielleicht auch noch andere Spieler, die da mit dabei sind. Aber egal, wer es dann ist am Ende, es sind alles bis auf Guirassy relativ junge Spieler. Und da werden wir gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, wenn wir auch über den Trainer sprechen, was das für ihn bedeutet. Ich habe ja vorhin schon gesagt zur Einleitung, dass das ein Trainer ist, der tendenziell lieber mit erfahrenen Spielern spielt. Und da muss man ein bisschen halt drauf gucken, ja, ob das so eine ideale Kombination ist. Aber sprechen wir gleich drüber. In dem Zusammenhang, weil du eben auch erwähnt hast, dass Dortmund eine sehr migrantische Stadt ist, du hattest mir im Vorfeld gesagt, boah, ich kriege manchmal so Kommentare, die gefallen mir nicht, die gefallen mir übrigens auch nicht. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, denn auch der nächste Spieler, über den wir gleich diskutieren werden mit Said Elmala, hat ja nun mal eindeutig ausländische Wurzeln und das scheint irgendwie einigen Leuten nicht ganz so zu schmecken.
Ja, ich bekomme häufiger Kommentare unter meinen Videos, in denen sich Leute darüber beschweren, dass der BVB in Anführungsstrichen ausländische Spieler, migrantische Spieler ausbildet, anstatt passdeutsche Spieler. So. Und ich finde, das relativ besorgniserregend und es gefällt mir auch nicht, dass wir sowas sagen, weil wir sprechen im Fußball über ein internationales Geschäft. Das ist ein Geschäft, was die gesamte Welt verbindet. Der Transfermarkt ist ja global. So. Und der Fußball hat als Sport auch eine politische Funktion. So, und das ist ein anderes Thema, wenn Leute sagen, ach, der Sport ist nicht politisch, ja, wach auf, kann ich dazu nur sagen. Guck dich um, überlege, wo du bist und reevaluiere dieses Mindset, weil der Sport ist inhärent politisch. So. Und wenn wir dann solche Sachen sagen, dann macht es mir Sorgen, weil der BVB natürlich auch in wir sagen ja nicht umsonst, der BVB verbindet Generationen, Männer und Frauen, alle Nationen. Wir sind global und wir machen ständig irgendwelche Reisen nach Asien, mal nach Amerika und so. Und ein Kader wird besser, wenn wir uns international umschauen. So, wenn wir nur auf den deutschen Markt gucken, der deutsche Fußball hat ein Nachwuchsproblem. So, das ist klar. Und das findet auch bei uns statt. Dann müssen wir uns international umschauen. Und ich kann diese rassistischen Kack-Kommentare, und ich muss sie so nennen, nicht mehr sehen. Weil ich möchte, dass der Verein migrantisch ist. Weil der oder einen hohen Ausländeranteil hat. Weil Dortmund eine migrantische Stadt ist. Und wir dadurch ein Abbild von dem schaffen, was Dortmund ist. So, und nicht, wenn die Mannschaft jetzt komplett weiß ist, dann nehmen wir sehr, sehr vielen migrantischen und ausländischen Menschen die Möglichkeit, Identifikationsfiguren im Kader zu finden. So, also ich finde das immer unglaublich unangenehm und es ist auch nicht die Aufgabe des BVBs, jetzt den deutschen Jugendfußball zu retten. Und dann sind die halt woanders gut. Dann sind die halt in ihren anderen Nationalmannschaften gut. Ja, aber, na und? So, aber dann sind sie doch beim BVB gut. Also ich möchte das nicht mehr lesen müssen, aber ich werde es immer noch lesen müssen. Es ist auch in Ordnung, aber ich möchte
ja,
auch.
Ja, nö, das ist nicht in Ordnung. Weil
ich fände es auch nicht in Ordnung.
Nicht gut. Also,
nein, natürlich nicht.
Ich meinte nur,
es ist für mich in Ordnung, dass ich das weiterhin lesen muss. So, es ist natürlich nicht in Ordnung.
Du kommst damit zurecht, das wollte ich
so
sagen.
Ja, so meine ich das. So, ich bin ja auch nicht betroffen, ich bin eine weiße Frau. Also von daher, ne? Also auch nochmal die Kirche im Dorf lassen. Also für mich ist das ja immer nur, ich kann dann natürlich nur empathisch sein und natürlich meine antirassistische Aufgabe erfüllen als weiße Frau. Aber wirklich, ich habe mir gedacht, was ist denn mit euch los? Als ich diese Scheiße lesen musste, habe ich gedacht, sag mal, hackt's.
Ja, also so. Ich habe ja an anderer Stelle schon mal was dazu gesagt und vor einigen Wochen, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, weil wir ja auch nicht die erste Ausgabe hier aufnehmen, ja, dieses Formats, ja. Wir gehen mit 7 Meilenstiefeln auf die 50. Ausgabe zu. Ist es tatsächlich so, dass Gregor Schnittger ja auch dazu einige tolle Sachen gesagt hat, als er hier mit dabei gewesen ist. Ich habe zuletzt mit Mirza von der Nordstadtliga hier sehr ausführlich über seine Aufgaben gesprochen und will da immer noch mal hin. Also ich war jetzt noch nicht da und das ärgert mich
auch ein
bisschen.
Warst du noch nicht?
Nein, ich bin noch nie da gewesen.
Ich war schon eingeladen dieses Jahr. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, es ist wirklich fantastisch, dieses Projekt. Also ich finde es sehr, sehr unterstützenswert und viele sind auch völlig unschuldig in irgendwelchen sozialen Situationen, die sie sich nicht selber ausgesucht haben. Und deswegen finde ich gut, dass sie da unterstützt werden. Und da wollte ich auf jeden Fall mal vorbeischauen und ihm und auch den anderen Leuten, die da tolle Arbeit machen, Hallo sagen. Aber du hast natürlich recht. Also Borussia Dortmund ist nicht dazu da, den deutschen Fußball zu retten. Das ist halt einfach schwierig, wenn die Talente nicht da sind. Da muss man sich eben international umgucken. Und jetzt sind sie in Japan gewesen, 5 Millionen Euro haben sie da verdient. Sie haben anscheinend, und das sind die Berichte, neue Sponsorendeals abschließen können dadurch. Und wir haben auch tolle Spieler. Also ich meine, wir müssen nur auf Shinji Kagawa schauen, der viele Jahre bei Borussia Dortmund gespielt hat. Wenn man über den Tellerrand hinausschaut, Aubameyang, da hätten auch wahrscheinlich die wenigsten gesagt, ich meine, er ist ja offiziell Nationalspieler des Gabun gewesen, glaube ich. Aber Das sind ja alles tolle Spieler, die wir gerne hier haben spielen sehen. Mkhitaryan kommt aus Armenien und so weiter. Also wenn wir uns da verschließen, weil wir irgendwie blöd im Kopf sind, dann bringt uns das alles nichts. Ja, also an die Leute da draußen, die meinen, sie müssten in diese Richtung kommentieren, bei mir bitte auf gar keinen Fall. Da gibt es ja dann auch die Blockierfunktion. Also
natürlich.
Könnt ihr euch an dieser Stelle definitiv sparen. letzte Woche dieses Video, was ich eben auch angesprochen habe, mit dem Kollegen Julian Witzkel. Nochmal liebe Grüße. Es war, finde ich, eine tolle Folge, auch wenn wir gefühlt mehr über den FC gesprochen haben als über Borussia Dortmund. Ja. Aber kam anscheinend bei den Leuten extrem gut an. Der hat gesagt, Zeit Almalla spielt in der kommenden Saison auf jeden Fall für Borussia Dortmund. Und eben habe ich ja diese kleine Anekdote erzählt von den Jungs, die da gestern irgendwie aus dem Laden rauskamen, wenn wir jetzt auch noch den Almalla kriegen und so weiter und so fort. Würdest du nochmal so viel Kohle in die Hand nehmen und so einen Spieler holen?
Wir sind jetzt anscheinend neu reich. So, also ich habe letztens erst so einen Post gesehen, warum hat der BVB so viel Geld? Und ich habe mir auch gedacht, wo sind wir denn hier angekommen? Da am Anfang der Saison hieß, am Anfang der Transferperiode hieß es, oh, es gibt kaum irgendwie was und an Geld. Und deswegen habe ich so gedacht, toll, dass wir jetzt so viel Geld haben. Und ich muss sagen, ich vertraue Ole Boog jetzt mittlerweile alles an. Wenn Ole zu mir kommen würde und sagen würde, ich mache deine Steuern, dann würde ich sagen, hier hast du alles. So, also ich habe das Gefühl, der Mann kann kochen, wie zum geht nicht mehr, und ich bin bereit zu essen. Und wenn er sagt, dass wir brauchen das jetzt, dann brauchen wir das anscheinend. So, also ich bin großer Fan von Ole. Natürlich müssen wir gucken, wie das jetzt mit dem Geld ist, weil ich finde es auch richtig, dass Köln dann sagt, nö, 50 Millionen wollen wir schon sehen. Das finde ich auch in Ordnung. Dann müssen wir schauen. Also ich bin dem Ganzen so ein bisschen zwiegespalten, weil Almalla mir natürlich meine präferierte Transferoption blockiert. Aber was soll ich sagen?
Ja, über die sprechen wir gleich noch. Ich weiß gar nicht, ob er sie blockiert. Da können wir auch noch drüber diskutieren. Da bin ich mir nicht so zu 100% sicher, wie du das dann siehst, wenn ich vielleicht ein paar Argumente auf den Tisch lege, die dir eventuell gefallen könnten. Wir haben letzte Woche über das gesprochen, was Almalla bringen kann. 50 Millionen, glaube ich, wird Borussia Dortmund am Ende nicht bezahlen. Die wollen meiner Meinung nach beim BVB, dass definitiv eine 4 ganz vorne steht. Da bin ich mir relativ sicher. Weil, wenn sie ihn jetzt holen, ist er sowieso der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Und das ist ordentlich Kohle für einen Spieler, der am Ende auch erst ein Jahr in der ersten Liga spielt. Natürlich mit einer unfassbaren Perspektive, gar keine Frage. Jetzt habe ich dann auch gestern nochmal mit Leuten darüber diskutiert, die sagen, ja, wenn jetzt hier andere Vereine kommen, Leipzig zum Beispiel, da sieht es danach aus, dass Diamondé jetzt ja zu Real Madrid geht. Kann sein, dass es mittlerweile schon offiziell ist. Dann haben die unfassbar viel Kohle. Die holen dann Fisnik Aslani aus Hoffenheim, der ja auch mal in Elversberg war, wo Ole Boog gewesen ist. Da gab es ja auch Gerüchte, dass der vielleicht nach Dortmund käme. So, der geht dann wahrscheinlich nach Leipzig. Und dann haben die ja noch so viel Geld über. Dann können die einfach Almalla mit Kohle zuschütten und dann geht er nach Leipzig. Ich sehe den irgendwie nicht so richtig in Leipzig. Ich weiß nicht. Also es ist nur so ein Gefühl. Natürlich, das ist auch eine gute Mannschaft. Aber ich denke, dass es so komplex ist, diese Nummer, auch mit den Eltern im Hintergrund und so weiter, und die Bruder gerne möchten, ja, dass die nah zu ihm sind. Natürlich ist Leipzig nicht so weit weg. Mhm. Aber ja, ich habe schon den Eindruck, dass sie gerne möchten, dass er hier in der Ecke bleibt. Und dass auch er gegebenenfalls am liebsten für Borussia Dortmund spielen wollen würde. Was ich super finde, und das hört man jetzt immer wieder, der macht null Theater in Köln. Der gibt im Training Vollgas und das gefällt mir. Und deswegen ist er für mich noch interessanter als Spieler, weil ich den Eindruck habe, dass wenn er dann auch irgendwann mal vielleicht den nächsten Verein verlassen würde, dass er dann auch kein Theater macht, sondern sagt, okay, wenn die mich dieses Jahr nicht gehen lassen, dann ziehe ich weiter durch. Mein Argument bei meinen Freunden gestern war dann auch, warum Köln Almalla jetzt verkaufen muss, in Anführungsstrichen, ist. Sie sind keine Mannschaft, die sicher auf Platz 7 bis 12 ins Ziel kommt, sondern es kann sein, dass sie auch mit Almalla absteigen und dann ist das nächstes Jahr ein Zweitligaspieler und sie sind gezwungen, den nochmal günstiger zu verkaufen. Ja. Wie siehst du das denn?
Also ich glaube, dass der Almalla jetzt auf so einem Hoch ist. Also, dass man sagen kann, oh, der hat eine wirklich sehr, sehr starke Saison gespielt und jetzt können wir sagen, wir verkaufen den Gewinn bringt. Also ich verstehe auch Köln, dass sie sagen, wir wollen 50 Millionen sehen. Ich verstehe das, weil man jetzt einen sehr, sehr guten Spieler mit einem extrem hohen Potenzial hat und dann würde ich auch versuchen, den jetzt an den Mann zu bringen und mich aber auch nicht so den nicht zu verscherbeln sozusagen. Und deswegen, ich nehme das auch Köln nicht übel. Ich habe auch schon ein paar Leute gesehen in Kommentaren, die gesagt haben, ja, Köln soll sich nicht so anstellen, soll sich nicht so anstellen. Aber die haben ja eine ganz andere finanzielle Realität als der BVB. So. Also, wenn wir wirklich wollen würden, dann könnten wir schon diese 50 Millionen irgendwie zusammenkratzen. So. Also, das würde gehen. Aber natürlich müssen wir das nicht. Also man kann ja auch immer noch versuchen, mit Verhandlungsgeschick das irgendwie ein bisschen runterzudrücken, ne? Wie du schon gesagt hast, so da eine 4 vorne hinzukriegen. Und deswegen, ich verstehe beide Seiten sehr gut und ich könnte mir auch vorstellen, also das ist halt nicht, Köln ist keine sichere Erstligamannschaft, obwohl mich das richtig ärgert, weil ich mag Köln in der ersten Bundesliga total.
Tun wir aber, wahrscheinlich alle, ja.
Ja, alle, natürlich. Wir sind uns ja auch freundschaftlich verbunden als Vereine und deswegen, aber da müssen die halt schon gucken. Und wenn das dann bedeutet, dass sie dann ein bisschen grantig werden am Verhandlungstisch und sagen, nö, dann 50 oder gar nicht, dann ist das so. Und ja.
Ja, also sie müssen nicht verkaufen. Natürlich. Er hat noch einen langfristigen Vertrag. Das ist nicht das Problem. Und selbst wenn sie absteigen würden, könnten sie sagen, ja, der Vertrag ist immer noch lang. Ich glaube, dass sie dann automatisch weniger Geld bekommen würden.
Ja, natürlich.
Du siehst es ja anscheinend ähnlich wie ich. Keine sichere Erstligamannschaft. Wenn jetzt Elmaler denen den Klassenerhalt zu 1000% garantieren würde, dann würde ich verstehen, dass sie sagen, ja, wir wollen mindestens 50 haben. Vielleicht sogar mehr. Richtig. Weil wenn der jetzt nochmal so eine Saison spielt, hat er jetzt, glaube ich, 13 Tore gemacht, wenn er jetzt eine Saison spielt, wo er 15 oder 16 Tore schießt und er ist kein Stoßstürmer und schießt für Köln trotzdem so viele Tore, dann kommt ein englischer Verein, der sagt, ja, dann zahlen wir nicht nur 50, dann zahlen wir 60 oder 70 Millionen Euro. Dann ist es natürlich für den FC der Jackpot. Gibt es eine Garantie? Nein, ist im Sport immer so. Es ist ein Risikospiel in jeglicher Hinsicht.
Natürlich.
Auch für den BVB, wenn die jetzt hingehen und sagen, okay, unser Angebot ist, sagen wir mal, 35 Millionen Euro Sockelbetrag plus 8 Millionen Euro Boni, dann wären wir bei 43 Millionen Euro. Das wäre verdammt viel Kohle für einen 19-jährigen Spieler, der eine Saison in der Bundesliga gespielt hat. Wo ist denn deine persönliche Schmerzgrenze? Also, oder anders, was glaubst du, wo liegt die Schmerzgrenze von Borussia Dortmund?
Also, ich habe eher gesehen, dass Brentford den irgendwie 45 Millionen plus 5 Millionen Boni geboten hat. Also dann wären wir bei den 50 Millionen. Und ich wäre gerne eine Fliege an der Wand in diesen Gesprächen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Dortmunds Idealvorstellung wäre irgendwas in den 30ern. So. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man bereit ist, so hoch zu gehen. Ich würde sagen, vielleicht 42 Millionen. Weil ich denke, die wollen sich nicht zu nah an diese 50 annähern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die absolute Schmerzgrenze irgendwo bei 42 liegt.
Also 42, da sind aber Boni schon drin.
Ich glaube schon.
Das wäre ganz nett.
Das wäre also schon wichtig, so, weil sonst sind wir wieder zu nah an der 50. Und ich habe schon wieder Aki im Ohr, der dann sagt, wir müssen sparen.
Ja, aber da du eben Ole Burg so gelobt hast, er ist ja jetzt ein paar Spieler losgeworden. Kempel, Kjellwetchen, er hat mit Süle nicht verlängert, er hat mit Brandt nicht verlängert. Özcan, genau. Jan Kuto, da sieht es so aus, also ich weiß nicht,
scheint ja durch
Prinzip
zu sein.
Mehr oder weniger offiziell. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob da eine aktuelle Meldung auch aus Italien reinkommt. Deswegen denkt bitte nicht, dass ich so unhöflich bin und gucke Lotta nicht an. Ja, so ist es nicht. Ich muss einfach hier mal schauen, ob es da noch was Neues gibt. Und da spart man dann auch nochmal das Gehalt ein. Das übernimmt Como komplett. Man bekommt angeblich 3 Millionen Euro. Anstatt 2 ursprünglich, also nochmal ein bisschen hochgehandelt. Ob der dann jetzt im nächsten Sommer verkauft werden kann oder nicht, das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Es geht darum, dass man ein bisschen was spart. Aha, da kam auch schon als erstes direkt ein Video, wo er in Italien am Flughafen empfangen wird. Gut, also die Nummer wird passieren und nochmal, Kaufoption liegt bei 22. Hallo. Ursprünglich sollte sie nur bei 20 liegen. Auch da hat man dann nochmal ein bisschen hochverhandeln können. Und wenn man in der Lage ist, für diesen Spieler, der in Dortmund einfach gar nicht funktioniert hat, so viel Kohle nochmal zu bekommen, sehr geil. Weil ich denke, du stimmst mir dazu, das Experiment Jan Kuto in Dortmund hat nicht funktioniert.
Nee, gar nicht. Also ich erinnere mich noch, als er kam, da habe ich gedacht, ach, das ist vielleicht ganz cool, ein kreativer Spieler, er relativ schnell, relativ wendig und ich habe ihn auch gemocht, also er wirkte ja auch total nett und er tut mir einfach ein bisschen leid, weil er die ganze Zeit gesagt hat, ja, er würde gerne in Dortmund wirklich sich zum Stammspieler entwickeln wollen und so, ne? Es gab ja auch andere große Spieler seiner Nation, die wichtig in Dortmund waren und ich glaube, er wollte da so ein bisschen in diese Fußstapfen treten. Und das hat einfach gar nicht funktioniert und das ärgert mich ein bisschen. Und es tut mir auch leid für ihn, weil auch mehrfach habe ich ja dann auch durch die Medien mitgekriegt, dass er auch Probleme hat, sich anzupassen in Dortmund. Und ja, verstehe ich auch. wenn man halt nicht die Sprache spricht und das Wetter ist jetzt auch nicht immer perfekt, dann wird es schon mal ein bisschen schwierig. Es hat mich auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Aber mehr geärgert nicht im Sinne von, oh, der ist so, der ist blöd oder der hat mich enttäuscht oder so, sondern ich habe mich für ihn geärgert, weil er mir einfach leid tat. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn das jetzt durchgeht und er nochmal woanders eine Chance hat, weil er ist ja offensichtlich talentiert und er kann ja auch was. Es hat einfach nur nicht gepasst.
Also, ursprünglich war er bei Manchester City, dann haben die ihn nach Girona ausgeliehen, da hat er in der Fünferkette rechts gespielt und dann kam er nach Dortmund und da wurde in dem Moment Viererkette gespielt. Klar, jetzt mit Kovac ist das was anderes, aber es ist tatsächlich schon interessant, er scheint der Spielertyp zu sein, der in einem gewissen System funktioniert und Ende.
Ja, habe ich mir auch gedacht, er ist sehr limitiert auf ein Spielsystem. Und das ist natürlich im modernen Fußball ein bisschen doof, weil der moderne Fußball natürlich darauf basiert, dass wir, dass alle möglichst polyvalent sind, sozusagen, ne? Dass wir alle irgendwie
flexibel
alles können.
Ist das ja früher
flexibel,
einfach.
Flexibel, genau, ja. Und aber das ist dann schon ein bisschen doof. Aber wenn er einen Verein findet, wo das Spielsystem durchgezogen wird, dann ist das doch fantastisch für ihn. Das würde mich total freuen.
So. Und für uns ist es fantastisch, wenn wir dann nochmal 22 Geld. Millionen Euro bekommen. Das wäre echt gut. Und die könnte man ja auch einsetzen in Gehälter für Spieler, die dir besonders am Herzen liegen. Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema und zu dem Thema, was
Niemand
sich seit Monaten
so
durch die Gazetten zieht. Ja, ist, also,
seit Jahren,
wenn der am Ende
Rede,
wieder nicht kommt, glaube ich, dann werden die Herzen, sämtlicher Fans irgendwann gebrochen werden. Es ist interessant, wenn man sich hier mit Leuten in Dortmund über den Namen Jadon Sancho unterhält, dann ist das 50-50. Total. Erstmal 100% der Leute mögen ihn. So, das ist das eine. Also ich kenne keinen, der sagt, ist aber ein blöder Typ. So.
Keiner?
Aber 50% der Leute sagen unbedingt, ich liebe den, der muss hier wieder spielen, der kann uns auch noch was bringen, aus unterschiedlichen Gründen. 50% sagen, ja, aber guck mal, wie der sich in den letzten Jahren sportlich entwickelt hat, der wird nie wieder so spielen wie in seiner ersten Zeit beim BVB. Kannst du als absoluter Jadon Sancho Ultra nachvollziehen, ja, wirklich, dass es diese zweite Gruppe auch gibt, die sagt, das wird einfach nichts mehr?
Ich verstehe die zweite Gruppe auch. Ich weiß, dass das irrational ist. Also das ist total irrational. Ich sag gar nicht, oh, das ist so rational, weil ich habe hier Daten und Fakten. Nö, das ist total irrational. Ich mache das nur, weil ich Jadon mag. Ich liebe den. Ich bin auch kurz davor, mir so ein Plüschtier anfertigen zu lassen, das ich dann einfach mitnehme ins Stadion so und das irgendwie unter die Nase halten und sagen, guck mal, was ihr mit meinem Mann macht. So, ich holt ihn doch nach Hause. Und ich weiß, dass das total irrational ist. Ich verstehe das auch. Wenn ich mir die jetzigen Bilder ansehe, jetzt momentan ist er ja vereinslos und trainiert bei diesen Zehntligisten, da habe ich schon gedacht, oh, das ist
ja,
rough.
Das ist
als
schon
ich das
echt
gesehen
erbärmlich.
Habe, da hab ich das hatte wirklich, und dann waren die Haare auch nicht mehr so toll wie früher und ich habe so gedacht, oh, Jadon, was tust du? So, das ist alles
also,
total.
Dein Gedanke war erst ein bisschen runtergekommen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja?
Ja, ich will ihm gar nicht zu nahe treten. Ja, er ist ja auch immer noch eine Süßmaus, aber ich hatte letztens einen Mann, der sich übrigens darüber aufgeregt hat in meinen DMs, dass ich Männer als Mäuse bezeichne. Aber ich finde es wichtig, Männer als Mäuse zu bezeichnen. Ihr seid auch Mäuse.
Ja,
alle
du bist
sind
hier
Mäuse.
Frei. Kannst sagen, was du willst.
Dankeschön.
Solange du mich nicht beleidigst, ist alles in Ordnung.
Nein, du bist auch eine Maus. Alle sind Mäuse.
Ja,
so.
Ist klar.
Und dann habe ich gedacht, nee, das ist alles ein bisschen scheiße gerade. Das ist alles ein bisschen runtergekommen. Und das ist für mich, das wirkt für mich wie so nach einem richtig schlimmen, nach einer richtig schlimmen Trennung. Und ich stelle ihn mir irgendwie vor, wie er so auf dem Sofa sitzt mit so einem Kilo Eis im Becher. Und dann isst er das so und guckt sich alte Dortmund-Spiele an. Und ich denke mir so, mein Gott, erlöst die doch, erlöst die.
Also ich finde, dass er bei einem Zehntligisten trainiert.
Das ist so,
also vielleicht hat das da irgendwelche logistischen Gründe, dass das für ihn relativ nah ist und einfach und dass er da irgendwelche Leute kennt, ich weiß es nicht. Aber dass es ein Zehntligist ist, das finde ich schon relativ heftig. Gut finde ich, dass er natürlich überhaupt trainiert. Das ist wichtig, damit er einigermaßen fit ist. Und er wirkt ja jetzt auch, obwohl er nicht so viel gespielt hat bei seinen letzten Stationen, trotzdem fit. Also das ist mal das andere. Aber um jetzt mal ein paar Pro-Argumente zu sammeln. Ja. Warum würde es denn aus deiner Sicht sportliche Gründe dafür geben, ihn zurückzuholen? Weil wir müssen das Emotionale müssen wir an der Stelle mal ausblenden.
Das ist jetzt egal. Ja,
ja,
du hast recht.
Was sind rationale Gründe für dich, Argumente, die sagen, ja, der muss wieder bei Borussia Dortmund spielen. Was kann der denn deiner Meinung nach dem BVB noch liefern?
Also erstmal kennt er Dortmund. Das ist schon mal eine sehr wichtige Geschichte. Wir haben jetzt sehr viele Neuzugänge, die Dortmund nicht kennen. Wir haben einen sehr jungen Kader. Wir haben jetzt Spieler, die aus der Jugendmannschaft hochkommen und Dortmund zwar dadurch auch kennen, aber die kennen den Druck in der Bundesliga nicht. So. Und die kennen nicht diesen internationalen Druck. Die haben die zwar in der letzten Saison schon ein bisschen mitgezogen, also Matthijs, Luca und Samuele. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, Neuzugänge, die Dortmund nicht kennen und vielleicht auch dieses internationale Geschäft noch nicht so gut kennen. Und dann würde Sancho schon helfen, indem dass er halt einfach nochmal sagen kann, hey, ich kenne das hier, ich kenne den Bums, so mehr oder weniger. Und dass er sie auch so ein bisschen an die Hand nehmen kann und auch so ein bisschen auf sie eingehen kann. Und er hat hier ja schon mal funktioniert. Und ich finde, und ich weiß, wir reden über Sportliche, aber trotzdem, das ist mir auch nochmal ein wichtiger Punkt, um diesen ersten Punkt abzurunden. Jaden wäre so ein Goodwill-Transfer. Also man würde sich da nochmal so ein bisschen die Güte der Fans kaufen, weil ich glaube nach wie vor, dass die kommende Saison das Potenzial hat, sehr gut zu werden, aber auch sehr rough zu werden, weil wir sehr, sehr viele junge Spieler haben. Wir müssen das System irgendwie ein bisschen umstellen. Ich habe das Gefühl, Ole Buck zwingt Niko Kovac gerade ein bisschen mit Jugendspielern zu arbeiten, was ich begrüße, weil ich mag das auch, wenn wir mit Jugendspielern arbeiten. Aber dadurch fehlen so ein bisschen die Alteingesessenen und Jaden wäre sozusagen so ein Alteingesessener. Er war zwar jetzt nicht die ganze Zeit hier, aber er war hier und das hilft schon mal. So, und ich glaube auch weiterhin hat er ein seltenes Profil. Zwar ist das sportlich in letzter Zeit echt nicht gut, aber ich habe das Gefühl, er hat eigentlich auch gut in Dortmund das zweite Mal funktioniert. Natürlich nicht so gut wie das erste Mal, aber ne, dass Jaden einfach ein bisschen Zuspruch und Liebe braucht und dann funktioniert das schon. Ich glaube da, man sagt immer an Power of Friendship. Ich glaube so ein bisschen an das, an die Macht der Liebe sozusagen, dass wir halt sagen, wir kitzeln das wieder so ein bisschen raus, ne, dass wir dieses Kreative, er ist ja unglaublich kreativ. Ich weiß nicht, ob du noch diesen Clip aus der 2024er Champions League kennst, wo er mit so einem wahnwitzigen Trick irgendeinen Spieler aus dribbelt und Sabitzer steht dahinter und schlägt sich so an die Stirn, weil er so dachte und drückt damit, glaube ich, aus, was wir uns alle in dem Moment gedacht haben, das kann nicht sein, was der da am Ball zaubern kann. So, und das ist halt auch total wichtig, weil ich finde, gerade in letzter Zeit haben wir in Dortmund nicht so viele Kreativspieler gehabt. So, und wir brauchen das irgendwie wieder so ein bisschen, weil ich finde, gerade der Dortmunder Fußball, gerade auch in der letzten Saison, war nicht immer schön anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe teilweise im Stadion gesessen und habe mir gedacht, weiß ich jetzt nicht, ich hätte auch woanders sein können.
Das ist ein großes Problem, ja, dass wir
da
in den letzten zwei, drei Jahren haben. Du sprichst das Thema Erfahrung ja auch an, obwohl du gerade nochmal betont hast, dass du es natürlich magst. Und ich glaube, das geht vielen so, wenn Borussia Dortmund mit jungen Spielern arbeitet.
Ja.
Und ich habe auch sehr große Hoffnungen, was insbesondere Matthijs Albert und Samuele Inacio angeht. Da freue ich mich auch. Also du merkst insgesamt, ich freue mich auf die neue Saison.
Ich mich auch.
Weil ich das Gefühl habe, dass da gerade wieder etwas entsteht, an dem wir sehr viel Spaß haben werden. Wir kommen gleich dann noch natürlich zu den Hörerfragen, aber auch zu Niko Kovac und welche Rolle er in diesem Zusammenhang spielen wird. Ich glaube, dass Sancho deswegen nicht schlecht wäre, weil er Erfahrung auf sehr hohem Niveau mitbringt.
Ja.
Das ist das, was diese anderen jungen Spieler eben nicht haben. Ich glaube, dass er eine andere Position haben könnte als zuletzt. Wir kennen ihn aus Dortmunder Zeiten eher als den Flügelflitzer. Und ich glaube, dass er tatsächlich auf der 10 ganz gut funktionieren könnte. Und für den Fall, dass man ihn verpflichtet und Elmala, das sind Spieler, die können da vorne komplett rotieren. Die sind dann sehr schwer auszurechnen. Sancho auf der 10, Carrezas eher rechts und Elmala eher links. Aber egal, wo die sich bewegen, sie können alle überall spielen. Zumindest in Phasen des Spiels. Das finde ich zum Beispiel extrem gut. Nicht so ausrechenbar. Und was ich glaube ist, dass davon auch Serhou Guirassy enorm profitieren würde.
Ja.
Denn das ist ja bislang unter Niko Kovac für ihn sehr schwierig gewesen. Nach der Nummer mit dem Elfmeter, den er in Turin in der Champions League da zu Beginn nicht schießen durfte am Ende, da war eine relativ lange Phase, wo er nicht gut gespielt hat. Aber wir spielen halt auch keinen attraktiven Fußball, wo er Chancen ohne Ende bekommt. Er ist natürlich kein Harry Kane, der aus nichts Gold macht, aber er ist trotzdem ein absolut zuverlässiger Torjäger, der Minimum in jedem zweiten Spiel eine Bude macht, also im Schnitt. Und ich glaube, dass seine Quote dadurch auch nochmal steigen könnte.
Ja, wir haben das ja häufiger gesehen, dass Serhou Guirassy so ein bisschen angefressen war. Also ich erinnere mich an so Handgesten, die dann so ein bisschen so nach dem Motto wirken, so, hallo, was soll ich tun? So, ne? Und dann auch nochmal die umstehenden Spieler aufzufordern, so nach dem Motto, mach doch mal mehr. Und da könnten halt, also ich stelle mir das toll vor, so Said El Mala, Sancho und halt auch zum Beispiel Costa, die dann da natürlich nicht auf den gleichen Positionen, aber schon dieses Kreative mitbringen, die dann in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen, dass Sergio Garcia einfach mehr Tore zu schießen hat, weil mehr Bälle vorne ankommen, weil ich immer das Gefühl habe, gerade die Verbindung zwischen Mittel und Feld und vorne nicht existent ist teilweise. Also ich habe das Gefühl, da rotiert der Ball im Mittelfeld bis zum geht nicht mehr und dann machen wir da endlose Flanken und irgendwie das ist es auch nicht, finde ich. So, und da muss man natürlich gucken, was ist das Spielermaterial, was wir haben, was ist das, wie viel sind die da? Also man hat ja auch häufiger mal die Diskussion gehabt, vielleicht ist der Kader in Dortmund auch einfach nicht so gut. Das finde ich, das behebt Ole Boog jetzt gerade sehr. Also wenn man diese Ansicht hatte, dass wir jetzt sagen, wir haben hier sehr, sehr viele Rohdiamanten, aber die müssen eben auch geschliffen werden. Und das könnte jetzt ein bisschen das sein, wo ich in der Saison sage, ah, das könnte ein bisschen schwierig werden. Also es wird, glaube ich, nicht alles so Sonnenschein und Regenbogen, sondern auch ein bisschen teilweise so, dass man sagen muss, ja gut, man muss ein bisschen Geduld mitbringen, aber ich glaube, da könnten gerade das Torverhältnis könnte davon sehr profitieren, wenn wir so ein bisschen mehr Schwung und Kreativität haben. Gehe ich vollkommen mit.
Jetzt ist die Frage, glaubst du, dass Niko Kovac jemand ist, der diese Rohdiamanten schleifen kann oder vielleicht eher, der die gar nicht so gerne schleift? Das ist vielleicht auch noch ein Thema. Weil man schon immer den Eindruck hat, wenn er sich entscheiden kann zwischen einem jüngeren Spieler, wo es ein Risiko gibt, ob der die Leistung bringen kann, oder einem erfahrenen Spieler, der die Situation schon 100-mal erlebt hat, dann setzt er in der Regel auf den erfahrenen Spieler. Der muss zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt besser sein, aber ich habe ganz zu Beginn der Sendung, glaube ich, gesagt, konservativer Spielansatz. Und das ist ja bei Niko Kovac nicht zu übersehen. Aber mit diesem Kader, den Ole Boog jetzt gerade bastelt, da gibt es keine Möglichkeit für einen konservativen Ansatz oder nee. Empfindest du das ganz anders?
Nö, ich gehe vollkommen mit. Also jetzt, ich habe, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, Ole Boog zwingt gerade Niko Kovac dazu, mit Jugendspielern zu arbeiten und eben weg von diesem, ja, ich setze auf Spieler mit wenig Fehlerquote, die eine sehr hohe Fitness haben, was ich jetzt nicht schlimm finde. Ich finde es ja toll, wenn die Menschen viel rennen können. Aber so was Reifes zu haben, was körperlich Reifes zu haben, ne, oder auch defensiv sehr diszipliniert zu sein, wozu natürlich auch Übung gehört. Und das bringen vielleicht junge Spieler nicht immer ganz so mit. Und ich finde es aber total interessant, weil ich das Gefühl habe, Ole Boog sieht einen ganz anderen Fußball, als Kovac den sieht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da in so einen Konflikt geraten. Also man sagt, also bei Dortmund haben wir ja sowieso immer eine alljährliche Herbstkrise. Also ich finde, die Herbstkrise könnte dieses Jahr daraus bestehen, dass Kovac irgendwie nicht so seinen Stiefel mehr durchziehen kann. Und ich habe das Gefühl, Kovac ist auch einfach ein bisschen konservativ in dem, dass er sich halt auch nicht so gerne ändert in seinem Spielsystem. Also er war ja dann irgendwie am Ende der Saison, hat er sich ja dann doch dazu durchringen können, mal Inacio und Reggiani einzusetzen. Matthijs ja nicht, soweit ich mich erinnere.
Ich glaube, er hat Minuten bekommen, aber sehr wenige. Müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
So. Ja. Also nichts wirklich, wo man was Fruchtvolles, wo was rauskommen könnte. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in so eine sehr interessante Phase kommen, wo wir dann vielleicht auch überlegen müssen, ist Niko Kovac der Richtige für diesen BVB? Also ich bin total zufrieden, dass er uns so viel körperliche Disziplin und defensive Disziplin gebracht hat. Aber das könnte schon kompliziert werden, würde ich mal sagen.
Mhm. Ich glaube auch, dass es kompliziert werden kann, weil natürlich, so schätze ich ihn ein, Niko Kovac schon ein bisschen stur ist in dem, was er vorgibt. Ja, also ich glaube nicht, dass er so viel Bock darauf hat, dass die Spieler einfach mal komplett was anderes machen.
Nö.
Ist das aus deiner Sicht eine Gefahr? Weil das ist so ein Wort, das habe ich auch vorhin schon mal in den Mund genommen. Siehst du da eine Gefahr? Also es gibt einige auch, die sagen, ja, ich bin mir relativ sicher, Kovac ist in seiner letzten Saison in Dortmund. Ich würde tendenziell auch sagen, dass das so ist, weil die Statistik das einfach aufzeigt. Ja? Also Er war eigentlich nie länger als 2 Jahre bei einem Verein und so weiter und so fort. Haltbarkeitszeit eines Trainers liegt, ich glaube, bei 1,5 Jahren im Schnitt oder irgendwas um den Dreh.
Das ist auch wahnsinnig wenig, ne?
Ja, also, das ist unfassbar wenig. Und wir hatten jetzt zuletzt in Dortmund auch eine relativ hohe Fluktuation. So ehrlich muss man sein. Terzic, Rose, wieder Terzic und so weiter. Also da gab es viele Veränderungen. Deswegen siehst du die Gefahr, dass es deswegen bröckelt, nicht weil vielleicht die Ergebnisse nicht stimmen, weil die haben bisher eher gestimmt, ja, also da können wir nicht drüber diskutieren, aber dass vielleicht irgendwann die Verantwortlichen sagen, uns gefällt die Art und Weise nicht, weil wir wollen mit diesen jungen Spielern eigentlich was ganz anderes.
Also mir ist es ganz wichtig, ich möchte nicht, dass es wieder heißt, ah, hier wird wieder Kovac rausgeekelt von den bösen Medien. So, weil ich finde nicht, dass das der Fall ist. Ich finde,
das fände ich auch relativ wichtig.
So, das ist, also, wir sind das nicht schuld, Freunde. Das sind nicht wir, das sind die Statistiken. So, weil ich finde, ich möchte dem Mann ja gar nichts Böses. Ich finde den ja cool. Also ich habe schon mal in der Pressekonferenz die Möglichkeit gehabt, ihm eine Frage zu stellen und so. Und ich fand das eigentlich ganz schön, weil ich war so die einzige Frau in dieser Pressekonferenz. Ha, Sportjournalismus, wie man ihn kennt und liebt. Und dann hat er sich sehr, sehr viel Zeit für meine Frage genommen und hat die irgendwie so 2 Minuten lang beantwortet mit allen möglichen Facetten. Also das wusste ich sehr zu schätzen. Also ich finde den auch unglaublich sympathisch in seiner Art. Aber ich habe mal was sehr Interessantes gelesen und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist total intuitiv. Da hat nämlich jemand gesagt, pass auf, Kovac ist kein langfristiger Trainer, sondern eher wie so ein Pflaster, was sich Vereine holen, um ihre defensive Löchrigkeit aufzubessern. Und Kovac kommt dann rein und sagt dann so, Freunde, jetzt hier Taktik mal kurz weg. Wir machen jetzt hier ganz einfach, ganz stinknormalen, so stinknormal ist natürlich auch taktisch, aber erstmal ganz einfach ein Fußball, der ein bisschen bieder ist, aber er funktioniert ja. So, das haben wir ja gesehen. Das Tor, also diese letzte Saison hat ja gut funktioniert. Wir hatten eine gute Statistik. So, also ich habe Anfang des Jahres bei Millanton eingeladen und dann habe ich, das war ein bisschen lustig, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, ach, es ist irgendwie so schwierig gerade in Dortmund und so. Und zu dem Zeitpunkt bewegte sich Pauli auf dem 17. oder 18. Platz und dann sagte der Podcast-Host zu mir, wir sind auf dem 18. Platz und du sagst mir auf dem 2. Platz, es ist schwierig. Und habe ich gesagt, ja, aber es ist halt nicht schön. So, es ist ja halt nicht ein schöner 2. Platz. Und ich finde, in Dortmund ist es auch, haben die Leute auch immer so ein bisschen den Anspruch, dass es dann auch schön ist. So mal, also ich finde, wir sind ja alle so einer Jürgen Klopp-Psychose. Und die wird uns auch, glaube ich, nie mehr verlassen. Das können wir abhaken. Leute sagen immer, ja, ihr müsst mal mit Klopp abschließen. Ich glaube, das werden wir nie. Und das ist auch in Ordnung, dass wir uns immer noch an diesen tollen energetischen Fußball von Klopp erinnern, wo man wirklich im Stadion saß und einen Adrenalinklick nach dem anderen gekriegt hat. Und bei Kovac war es eher so ein bisschen Schlafpille, was aber auch in Ordnung ist, weil er ja funktioniert hat für das, was wir wollten. Wir wollten eine Defensive haben, die gut funktioniert. Wir wollten ein besseres Körperleistungsniveau. Das haben wir alles erreicht. Und jetzt wäre vielleicht die Zeit gekommen, dass Kovac in einem anderen Verein auch mal wieder Pflaster spielt. Ne? Und dass wir jetzt sagen, Dankeschön, Nico, dass du da warst. Du hast uns super doll geholfen. Ohne dich wären wir nicht so fit und nicht so diszipliniert im defensiven Bereich. Und jetzt müssen wir uns vielleicht nach jemandem umgucken, der sagt, so, und jetzt nehme ich hier die Jugendspieler mal ans Patschi-Händchen und fange mal an, mit euch über Einsätze zu reden und über Kreativspiel zu reden, weil das ist einfach nicht Nico Kovac und das muss er ja auch nicht sein. Der muss sich ja, also ich finde nicht, dass er sich jetzt zwanghaft verändern muss und seinen Ansatz verändern muss. Also das kann er natürlich tun, wenn er gerne weiterhin bei Dortmund trainieren möchte. Aber ja, ich finde nicht, dass er das jetzt auf Krampf machen muss, sondern wir könnten ja auch einfach mal nach jemand anderem gucken und uns einen guten trennen. Es muss ja nicht immer sein, dass wir die Leute dramatisch rausschmeißen oder sich dramatisch von uns trennen. Das muss ja nicht immer der Fall sein.
Nein, man kann einen Vertrag auch mal auslaufen lassen.
Genau.
Auch das ist erlaubt. Ja, also ja, es ist auch nicht schlimm, dass man sagt, okay, wir möchten jetzt einfach was komplett Neues ausprobieren.
Genau.
Das finde ich auch absolut in Ordnung. Und ich finde, dass man das auch nach außen so moderieren kann. Das ist
voll.
Das ist okay. Also von daher, also ich glaube, dass das eine Formulierung ist mit dem Pflaster, die passender nicht sein könnte.
Hab ich auch
Pflaster nimmt man halt auch nach einer gewissen Zeit irgendwann mal ab, ja, weil die Wunde verheilt ist und dann geht es weiter und man braucht das Pflaster nicht mehr. Deswegen passt das relativ gut. Das kann man natürlich jetzt über jeden Trainer sagen.
Ja,
und
klar.
Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Wir haben eine Saisoneröffnung mit einem hochkarätigen Gegner. Wir haben danach den Supercup und danach haben wir das Heimspiel gegen den HSV. 3 Heimspiele innerhalb von 3 Wochenenden. Finde ich auch jetzt ein bisschen unglücklich, aber gut, was will man machen?
Voll.
Aber ich bin relativ sicher, dass wir nach diesen 3 Spielen schon ein Gefühl dafür bekommen,
voll,
wie Nico Kovac spielen lassen wird und ob sich jemand wie Karezas frei entfalten kann, ob dann vielleicht ein zweiter junger Superstar dazu kommt, wie El Mala und so weiter und so fort. Also das werden wir ja dann wissen. Und spätestens zum Saisonstart gegen den HSV wird dann auch der Kader mehr oder weniger komplett sein. Da sind halt so noch, ich glaube, 2-3 Tage dazwischen, bis das Transferfenster schließt. Ja. Aber dann wissen wir auch, wo es hingeht. Bevor wir zu den Hörerfragen kommen, liebe Leute, nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich auch Pippa gerne folgen. Kein Problem, pippa.lotta auf Instagram. Bist du auch bei TikTok unterwegs?
Ja.
Ja, okay, das dachte ich mir. Auch da wird sie wahrscheinlich pippa.lotta heißen. Das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Und der schwarz-gelben Runde könnt ihr folgen auf Instagram und bei YouTube und schaut auch gerne mal vorbei auf schwarz-gelbe-runde.de. Denn wenn ihr denkt, das ist ein cooles Format, das möchte ich unterstützen, seid ihr hier genau richtig. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir haben. Hier kamen natürlich auch Kovac-Fragen zum Spielziel. Da haben wir ja gerade schon ein bisschen was gesagt. Moin aus Nordfriesland. Kann Pippa mal aus ihrer Sicht erklären, wie sie das meint, dass der BVB beim Verlieren in entscheidenden Momenten in den letzten Jahren so gut ist und was das mit den Fans und Profis machen kann?
Also ich glaube, wie eins meiner angepinnten Videos, weil ich sage, der BVB ist schon ein Loser-Club. Und das ist auch okay. Also ich muss dazu sagen, der BVB wird in meiner Sicht dadurch noch viel liebenswerter, dass er immer kurz vor der Ziellinie versagt, weil ich finde, das zeigt so, Freunde, also man muss dazu sagen, ich habe natürlich Anglistik, Amerikanistik und Philosophie studiert, ja, also ihr habt mit mir hier eine Literaturwissenschaftlerin, die vielleicht ein bisschen zu tief in irgendwelche Bücher reingeguckt hat, aber ich finde, der BVB ist so ein gutes Beispiel von der menschlichen Tragödie. So dieses kurz vor dem Ziel kommt dann irgendwas dazwischen und ich habe mich selber sabotiert. So, und ich glaube, das war Dostojewski, der gesagt hat, du hast dich zerstört für nichts. So, und dass das die core-menschliche Erfahrung ist, so, ne, dieses I destroyed myself for nothing. So, und ich finde,
das müssen wir kurz übersetzen. Ich habe ab und an Hörer mit dabei, die sagen, also zuletzt war ja Stefan Butzko wieder zu Gast und der lebt nun mal in Philadelphia und der nutzt dann zwischendurch irgendwelche englischen Begriffe. Und dann schreiben mir die Leute, ja, der sagt das einfach und er versteht das Wort nicht. Also, vielleicht kannst du den Satz nochmal sagen, bitte. Ja.
Ich habe mich zerstört für nichts. So ist der Satz. Und ich finde, der BVB, dieses große öffentliche Scheitern, sei es jetzt die Champions League 2013, sei es jetzt 2024, was ja auch so ein fantastischer Zyklus war, wo ich gedacht habe, das hättest du nicht besser in einer griechischen Tragödie schreiben können, dass Marco Reus und Mats Hummels noch beide an diesem ersten Champions League Finale teilgenommen haben, da in der letzten Minute verloren haben, dann 2024 die letzten sind, die noch übrig sind und da wieder verlieren. Und im englischen Raum habe ich dann damals noch einen Artikel gelesen, der da hieß, ja, vielleicht können sie jetzt den Zyklus schließen. Und da habe ich gedacht, nein, können sie nicht. So, weil das ist die Essenz Dortmunds, die können den Zyklus nicht schließen. So, und ich finde, dadurch wird der BVB auch so unglaublich, dadurch wird der BVB so geliebt, weil ich das Gefühl habe, bei anderen erfolgreichen Vereinen, wie zum Beispiel Real oder Bayern, die lieben ihren Verein auch, aber die lieben ihren Verein nicht, wie wir Dortmund lieben. Und das ist auch, die lieben den halt anders. Wir lieben ja auch nicht Dortmund, wie die FC Bayern-Fans den FC Bayern lieben. So, weil wir.
Ja, hör bloß auf.
Ja, ich wollte mich kurz absichern. Nicht, dass hier gleich wieder Leute kommen und sagen, naja. So, aber ich finde, ich muss dazu sagen, ich würde Dortmund, glaube ich, nicht so sehr lieben, wenn sie nicht ständig was sagen würden. Und das klingt jetzt total kontraintuitiv und es werden Leute wieder sagen, ah, du bist kein richtiger Fan. Doch, ich bin Fan von dem, was Dortmund symbolisiert. Und zwar einfach dieses, das hat was Menschliches. Ich finde das, also der Profifußball entmenschlicht ja immer mehr. Also es geht immer nur noch so, ja, hier, dann der Pokal, dann dies, dann das, dann haben wir jenes gewonnen und der Rekord und so. Und Dortmund macht das halt nicht. Und dadurch fühle ich mich dann auch immer so gesehen. Also selbst, ich denke, habe das auch in dem St. Pauli-Podcast gesagt, ich habe gesagt, denkt immer daran, wenn es euch schlecht geht, Dortmund geht schlechter, weil irgendwie immer was ist. Und ich denke mir dann immer so, wenn es mir im Leben schlecht geht, denke ich mir so, ja, aber bei Dortmund ist auch schlecht. Also dann geht es mir direkt wieder besser. Also ich weiß nicht, dieses öffentliche Scheitern kurz vor irgendwelchen emotionalen Höhepunkten, das holt mich einfach ab. Und ich glaube aber, dass es viel mit Fans macht und auch mit Spielern. Also wir haben ja, ich will es eigentlich nicht in den Mund nehmen, weil wir das irgendwie jetzt in der letzten Zeit ein bisschen überwunden haben, aber die Mentalitätsfrage, dass wir schon sagen, ah, okay, also wenn wir jetzt in einem Verein sind, der so öffentlich immer kurz vor der Ziellinie sich selber sabotiert hat oder sabotiert wurde oder ist einfach, was heißt sabotiert, die Gegner haben jetzt keine Giftpillen gegeben oder so, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, dass da Spieler schon denken können, ja, okay, dann wir werden eh wieder Zweiter. So, also ich sehe jetzt auch diesen, das ist so ein vorauseilender Pessimismus, der jetzt leider in Dortmund so ein bisschen herrscht, dass die Leute sagen, ah, wir werden eh wieder nur Zweiter und so. Und dass das schon ein bisschen lähmend wirken kann. Und ich finde, dass dieses Ole Boog Transferfenster eine sehr gute Möglichkeit sein könnte, diesen einstudierten Pessimismus und dieses voreilige Tiefstapeln ein bisschen zu überwinden helfen könnte. Also natürlich sage ich jetzt nicht, oh, das wird, wir werden jetzt so oder so Meister oder so, darum geht es mir gar nicht. Aber es geht mir darum, dass wir jetzt auch den Sport ein bisschen zyklisch begreifen und dann sagen, okay, wir bauen uns jetzt in dieser Saison was auf und dann vielleicht in der nächsten Saison greifen wir an. Also Bayer Leverkusen hat das ja damals auch so 2024 gemacht, dass sie das einfach lange vorbereitet haben. Und ich glaube, das würde Dortmund auch ganz gut tun, dass wir nicht sagen, jedes Jahr, wir werden jetzt Meister und dann sind wir wieder enttäuscht und dann geht der Zyklus wieder erneut los. Ich glaube, davon müssen wir uns ein bisschen losmachen und sagen, okay, wir bereiten jetzt was vor, dass wir jetzt vielleicht sagen, in 2-3 Jahren gehen wir auf Titelkampf. So, aber bis dahin bereiten wir uns strategisch vor. Und das könnte uns, glaube ich, allen helfen, dass wir aus dieser Mentalität rauskommen, die jetzt ja schon ein paar Jährchen da ist.
Ich glaube, dass Boog auf jeden Fall noch einen weiteren Transfersommer braucht. Ich sage nicht Transferfenster, ja, weil es ja noch den Winter gibt, aber genau, den Kader so zu justieren, wie er das möchte. Und ich sehe das auch schon ähnlich wie du, ja, dass ich das Gefühl habe, dass er auch, also der strahlt ja ultra viel Ruhe aus.
Total.
Also nach dem Motto so, ja, okay, jetzt sind hier die Medien und die stellen ihre Fragen und ich werde in aller Seelenruhe alles beantworten und wenn ich etwas nicht beantworten will, dann werde ich das halt einfach auch sehr ruhig vermitteln. Das gefällt mir relativ gut, aber ich finde, das Entscheidende ist insgesamt, dass er jetzt Spieler holt mit einer tollen Perspektive, das heißt nicht, dass die sofort funktionieren, aber die so einen neuen Geist nach Dortmund bringen und ein bisschen mehr Zuversicht, genauso wie du das sagst. Deswegen finde ich das relativ gut. Da ich noch einige Hörerfragen habe und mir vorher nicht alle durchgelesen habe.
Sorry für den langen Rant.
Ja, ist ja überhaupt gar kein Problem. Müssen wir natürlich gucken, wie wir das alles durchbekommen. Hier hat einfach jemand nur geschrieben, Sancho mit einem schwarzen und einem gelben Herz dahinter.
Das ist ein Follower, ich like von
das
mal mir kurz.
Ja, das dachte ich mir. Ja. Du hast selber gefragt, wann es denn den Taxiteller im Stadion gibt. Aber liebe Leute und liebe Pippa, das Stadion ist doch kein Ort für den Taxiteller. Wenn man einen guten Taxiteller essen möchte, gibt es in Dortmund doch fantastische Alternativen. Ihr wisst, wo ich hingehe und da schmeckt der Taxiteller ganz hervorragend. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, woanders einen schlechteren essen. Das ist eure freie Wahl. Aber im Stadion, ich glaube, es gibt da seit einigen Jahren Döner. Ist das so? Weißt du das?
Gibt
ja klar, wenn man natürlich phänomenal moderiert, dann ist man schön in der VIP-Loge. Da macht man hier
ich war nicht
zack,
in der VIP-Loge, ich saß ganz oben.
Ja,
aber ich war letzte Saison gegen den HSV mal in einer VIP-Loge und da habe ich mich voll gefressen an den Waffeln am Stiel mit Eis. Die waren sehr gut.
Oh ja, das habe ich auch einmal, bin ich auch in diesen Genuss gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind natürlich lecker, aber
ja, ja.
Heißt das, dass du dann ganz oben unterm Dach sitzt, anstatt auf der Süd zu stehen?
Nein, also ich stehe nie auf der Süd, weil ich das kreislauftechnisch nicht so gut abkann.
Mhm.
Ich hab gegen Bayern letzte Saison auf der Süd gestanden und ich hatte sehr große Freude, aber ich habe ab der 70. gemerkt, ich kann nicht mehr. Und dann musste ich von der Süd runtergehen, um mich irgendwo hinzusetzen, weil Blutdruckmedikamente und so. Mhm. Und dann habe ich halt, und dann muss ich zugeben, dann ist schamvoll, das zuzugeben, aber ich musste früher gehen, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Deswegen, ich bin so eine Osttante. Ich sitze immer schön ganz weit vorne. Ich versuche immer schön weit vorne zu nehmen, weil ich natürlich immer meine lustigen Stadionschilder mitnehme. Und ich möchte natürlich, dass die breite Masse das natürlich sehen kann und sich darüber belustigen kann, über meine schwachsinnigen Schildchen. Und deswegen, ich sitze immer eigentlich gerne. Aber bei Phänomenal hatten sie mich oben, ganz oben hingesetzt, weil ich hatte kein normales Ticket. Und da habe ich auch gedacht, ja, so wird hier mit den Moderatoren umgegangen. Alles klar, ich weiß doch, wer ihr seid. Nein,
ja.
Spaß.
Und dann beim nächsten Mal direkt im VIP-Bereich. So läuft das, ne?
Ganz,
so,
ganz,
einmal ganz den schlechten Platz unterm Dach und dann...
Ja, ja.
Es ist natürlich da unterm Dach wirklich auch sehr weit weg, das muss ich echt sagen.
Furchtbar, ich habe fast gar nichts erkannt. Also ich war so, das hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Mein bester Platz war, glaube ich, beim Champions League, war das das Viertel oder Achtelfinale?
Du musst
Barcelona.
Mir den Gegner sagen, das war das...
Viertel?
Achtelfinale. Nee, warte mal. Viertel.
Nee, das war Viertel, das war Viertel.
Und da wo man nach dem 0-4 im Hinspiel 3-1 gewonnen hat und alle dachten, und wenn dieser Treffer von Brandt noch gezählt hätte, hätten wir Barcelona auf jeden Fall geschlagen.
Also da war eine Stimmung im Stadion, da habe ich gedacht, mein Gott, wie toll. Und da hatte ich relativ nah am Spielfeld gesessen und das habe ich toll gefunden gegen Barcelona, wie man so schön deutsch sagt.
Mit TZ, ganz wichtig. Hier eine ganz tolle Frage, pass auf. Warum sind die BVB-Fans nie zufrieden? Erst wollen sie Talente und geile junge Kicker, dann macht der BVB das und nun schreien alle nach erfahrenen Spielern. Also ich finde, das Grundgerüst ist solide aus erfahrenen Spielern und drumherum sind spannende junge Spieler, die ja auch nicht alle auf einmal in der ersten Elf stehen werden. Weiß ich gar nicht, ob die Leute nicht zufrieden sind gerade.
Also ich begreife mich als sehr zufrieden. Ich finde, das hat was mit einer Erwartungshaltung zu tun. Also was ist meine Erwartungshaltung? Wenn meine Erwartungshaltung jede Saison ist, ich werde jetzt deutscher Meister, dann werde ich unzufrieden sein, weil das dann nicht eintritt. Und dann kann man natürlich auch sagen, natürlich der Dortmund ist reich und groß und das lädt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung ein. Also dass man sagt, okay, ihr habt aber viel Geld und ihr seid jetzt ein bisschen mehr als eine reine Ausbildungsstation, weil ne, das seid ihr einfach nicht, wenn ich diesen Anspruch habe. Und da, aber ich habe einen zu großen Abstand gegenüber Bayern im Finanziellen, dass es dann schon irgendwie so ein bisschen schwierig werden kann. Und es muss einfach, glaube ich, in Dortmund, ich glaube, die Dortmunder sind durch dieses ewige Leiden, sind wir eigentlich sehr geduldsfähig. Ich meine, wir werden sonst nicht BVB-Fans, wenn wir nicht sehr geduldsfähig wären. So, also sonst würde ich mir einen Verein suchen, mit der mir mehr Erfolg bringt.
Aber Verein Pippa sucht man sich ja auch nicht.
Nein, man wird gefunden von seinem Verein.
So sieht's aus.
Natürlich. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal so, wenn ich jetzt interessiert an Erfolg wäre, dann würde mich der BVB seltener finden als Real, Bayern oder wer auch immer. So, und ich glaube aber, das hat man ja auch in der letzten Saison gesehen, dass Leute wirklich teilweise sehr unzufrieden waren. Es wurden teilweise Spieler ausgepfiffen nach der ersten Halbzeit und so. Und ich glaube, dass die Geduldskette, also der Geduldsfaden in Dortmund langsam kürzer wird und jetzt wirklich mal ein bisschen was kommen muss. Und ich finde auch nicht, wir müssen nicht unbedingt Zweiter werden oder Meister werden oder wer auch immer. Siehst du schon den einstudierten Pessimismus in mir, dass ich als erstes sage, wir müssen nicht Zweiter werden, sondern nicht Meister. Sondern ich wäre auch damit okay, wenn wir auf dem vierten Platz landen diese Saison, wenn sich dann eine Entwicklung abzeichnet, die ich gut finde und wo ich sagen kann, ja, das finde ich toll und nicht so wie in letzter Zeit, weil in letzter Zeit war es wirklich schwierig.
Nächste Frage. Für wen hält der BVB die Nummer 10 und die Nummer 11 zurück? Die Nummer 11 für Sancho, die Nummer 10 für niemanden und die Nummer 13 für Elmala. Das ist jetzt meine Antwort auf diese Frage. Braucht Pippa gar nicht drauf reagieren. Ich denke, sie sieht das exakt genauso.
Warte, stopp, die 11 für Sancho?
Ja.
Das finde ich süß. Ich finde, ist die 15 eigentlich vergeben?
Boah, die 15?
Weil ich meine nicht.
Ich glaube nicht, nein.
Weil ich finde, es gibt so Nummern, die könnten man auch retiren. Also da könnte man sagen,
dass die 15 wegen Mats Hummels nicht mehr vergeben wird.
Ja, und wegen Marco die 11 und so. Ich fände das auch geil. Also das würde mich wirklich umbringen, wenn wir jetzt die 11 mit Sancho, dann gehe ich nur heulend ins Stadion. Kannst mich sehen, wie ich da nur mit Taschentüchern stehe und so.
Fährst du aus Krefeld erstmal direkt in die Fanwelt, ich sag mal nach Oberhausen, also keine Fanwelt, aber in den Fanshop nach Oberhausen, weil er dir der nächstgelegene ist.
Und dann weine ich in die Trikots.
Und kaufst direkt das Trikot mit der 11, ja.
Ich glaube,
ich gucke jetzt gerade nochmal. Ich meine nicht, dass die 15 vergeben ist, aber ich kann mich auch vertun.
Während du da guckst, muss ich auch nochmal sagen, der BVB hat jetzt die Chance, marketingtechnisch so rein zu cashen, dass sie sagen, wir nehmen die 11 und machen da James Sancho. Das wäre doch ausverkauft in 5 Minuten. Nicht
du kannst
mal.
Ja natürlich aber auch Sancho mit der 11 kaufen, wenn er nicht kommt. Ne?
Ich weiß, natürlich, aber das hat ja was anderes, als wenn das wirklich so passiert, natürlich, ne? So, und dann, oder die 10 mit Jaden. So, das ist, weil für mich ist Jaden mehr die 10 als die 11, weil für mich ist die 11 irgendwie für immer Marco. Aber der BVB kann jetzt reincashen, marketingtechnisch. Und ich denke mir so, ihr wollt mehr Geld, dann macht mal und dann habt ihr auch ganz viel Trikotverkäufe. Hm? Freunde.
Das ist auch so. Aber das ist eine Milchmädchenrechnung.
Natürlich.
Ich habe das nämlich mal mitbekommen, dass man angeblich Gehälter oder Ablösesummen durch Trikotverkäufe refinanzieren kann. Ist nämlich deswegen nicht richtig, weil sich die Leute sonst einen anderen Namen auf das Trikot machen würden. Aber es ist egal. Ich verstehe, was du meinst und ich bin ja auch generell eigentlich deiner Meinung, von daher.
Ich unterhalte mich häufiger mit Kieran Franke darüber. Mhm. Und der von Jadon Sancho nichts hält, aber der guckt da immer so klinisch sportlich drauf. Und ich sag dann immer so, ja, aber das Gefühl, wie man in Köln so schön sagt, es geht auch ums Gefühl, so im Sport.
Ja,
und ich
natürlich.
Finde, es geht nur noch ums Gefühl. Es geht immer darum, wie wir uns alle fühlen. Und ich finde, der BVB kann auch mal aus Marketing- und gefühlstechnischen Dingen einen Transfer tätigen, der jetzt nicht mal wirklich was kostet, weil er kommt ja ablösefrei. Ja, wir müssen das Gehalt finanzieren. Ja, ist okay. Aber dann essen wir einfach alle eine Bratwurst mehr und dann klappt das schon. Oder Klingelbeutel im Stadion oder so. Ich weiß es doch auch nicht.
Ja, Bratwurst im Stadion mag ich nicht, weil die auf dem Öler gemacht wird. Ich war beim Spiel der Amateure am Wochenende in Bochum bzw. in Herne. Und warte, ich muss kurz husten.
Mach das.
Entschuldigung. Und zwar ist es so, da gab's auch Bratwurst vom Öler und die war nicht in der Lage, den Öler zu bedienen. Dann waren die Bratwürstchen auf den beiden Seiten jeweils schwarz und dazwischen halt gefühlt noch weiß. Das stank auch abartig. Also ich weiß nicht, wie man es so verkacken kann. Und man stellt da am besten einfach einen Gasgrill hin und ja, dann hätte das alles gepasst. Das war ja alles sehr rudimentär da in Herne. Ist auch alles okay. Aber da haben sie sich leider also ganz viel Geld auch durch die Lappen gehen lassen. Ich gucke mal hier, was bei Instagram noch so an Fragen mit dabei ist und wechsle gleich dann auch mal rüber zu Twitter. Hier wird noch gefragt, hat Kovac eigentlich jetzt seinen Vertrag verlängert? Also wäre mir neu. Ich bin mal gespannt.
Bis 27 halt.
Ja, eben, bis 27, genau. Also mal gucken, wann da die Stimmen kommen. Die Medien, wo du eben von den Medien gesprochen
hast, Medien.
Die sind natürlich dann gerne immer so nach dem Motto im Oktober, ja, wie sieht's denn jetzt aus mit dem Trainer? Bleibt der oder nicht? Ja, wenn man die Frage einfach nicht stellt, dann wird der Vertrag vielleicht auch nicht so früh verlängert und Borussia Dortmund muss dann hinterher noch ein Gehalt zahlen für einen Trainer, der gar nicht mehr da ist. Aber das ist ein anderes Thema. Hat der BVB mit dem aktuellen Spielstil ein Problem mit der Nachfrage? Rom und Bayern sind ungewöhnlich günstig und viel verfügbar. Nicht vergessen, liebe Leute, in Nordrhein-Westfalen sind noch Schulferien. Das ist das eine. Und ich habe eben gesagt, es sind drei Heimspiele hintereinander. Das ist auch nicht gerade uninteressant, weil ich glaube, die Leute wollen am Ende, okay, Supercup ist noch eine Nummer, aber sie wollen vor allem dieses erste Heimspiel gegen den HSV sehen. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. So, wir sind hier, glaube ich, durch. Und deswegen switche ich mal rüber zu Twitter. Da habe ich dich übrigens nicht gefunden. Pippa.lotter scheint auf Twitter nicht unterwegs zu sein.
Muss ich noch mal nachgeben. Ich muss dem nachgehen. Es gibt so schöne Twitter-Fußball-Accounts, gerade im BVB-Bereich. Also zum Beispiel
gibt es, ja. Ich verstehe aber auch, wenn man sagt, man möchte nicht noch auf der 10. Plattform unterwegs sein.
Ja,
überlegt
ihr
das also bitte gut. Ja?
Mach ich.
Hier wird geschrieben, glaubt ihr denn daran, dass Karezas jetzt alles besser macht? Kovac bleibt bei der Dreierkette mit defensivem Ansatz. Ich glaube, wir bekommen den BVB im Anzug der Cantina-Band,
nochmal.
Die spielt aber denselben Song nochmal. Ja, genau so ist es.
Ja, darüber hatten wir jetzt ja schon gesprochen, dass es wirklich jetzt entscheidend sein kann. Ich glaube, wir können jetzt schon gegen Arsenal am Wochenende schon mal so ein bisschen...
Stimmt, Arsenal, das Spiel gibt es ja auch noch.
Das habe ich auch schon vergessen. Das ist nur es ist schon fast eine Übersättigung des BVB. Es ist so gefühlt jede Woche wieder BVB vor der Bundesliga. Und ich finde, da können wir jetzt schon mal ganz gut beobachten, so in Ansätzen natürlich nur, wie das sich jetzt entwickeln könnte. Weil wenn jetzt Karezas das nicht so ausspielen kann, wie er es ausspielen könnte, dann glaube ich, dass die Saison ein bisschen hakelig wird. So, wie viel haben wir ja schon besprochen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt schon aus diesen ersten vier Spielen jetzt im August, wir können im August jetzt, glaube ich, sehr viel beobachten beim BVB. Glaube ich. Das wird sehr interessant.
Okay, verstehe. Na gut. Ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt sich vor allem am Wochenende tut, weil das ist ja ein ganz entscheidendes Spiel im Sinne von erster Härtetest gegen einen wirklich hochkarätigen Gegner. Und dann hat man gefühlt ja nur noch hochkarätige Gegner vor dem Bundesliga-Start. Also von daher, ich habe schon Bock drauf. Ich gucke eigentlich jetzt, bin nicht so der riesen Testspielgucker. Ich mache das jetzt hier im Dortmunder Amateurfußball. Da geht aber auch am Wochenende die Saison los. Da habe ich auch irgendwie Bock drauf, mir was anzugucken. In den Niederlanden und Belgien startet die Saison und so weiter. Ne? Da hat man ja dann in der Saison nicht so oft die Möglichkeit hinzufahren. Deswegen überlege ich mir das auch. Hier wird dann auch gefragt, sollte man sich von Kovac trennen? Wen würdet ihr passend finden? Hoeneß, Hürzeler und so weiter. ich finde das ein bisschen zu früh. Ich finde schon, dass man Niko Kovac die faire Chance geben sollte, zu zeigen, dass er in der Lage ist, sich anzupassen.
Ja.
Und diese Testspiele jetzt auch unter dann auch ein bisschen wilden Bedingungen mit der Zeitumstellung und mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und nicht mit dem kompletten Kader in Asien nicht überzubewerten. Das empfinde ich immer als relativ wichtig. Dann wird hier noch von dem Druck geschrieben, der auf Karezas lastet. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Hier wird gefragt, wer schlägt als erstes in Brakel auf Elmala oder Sancho. Aber was glaubst du, wer kommt eher?
Ich kann mir vorstellen, ich bin halt noch nicht überzeugt, dass der BVB das wirklich macht. Ich hoffe halt wirklich, dass die denken, dass da wirklich nachgedacht wird im Marketing-Team und dann wirklich nochmal gesagt wird, Freunde, so, da müssen wir ran. Aber ich kann mir vorstellen, dass Elmala jetzt kommt und dann hoffe ich da jeden Tag, dass ich dann irgendwann aufwache und dann steht da, ja, hier wurde Jadon Sancho gesehen in Brakel.
Hier übrigens ganz interessant, wir scheinen im Casino gewonnen zu haben. Das Ende ist noch nicht in Sicht im Bereich Neuzugänge.
Voll, ich bin auch.
Noch einer für die Offensive oder zwei, ein Sechser und ein Kuto-Ersatz. Also ich glaube, ein Sechser werden sie in diesem Sommer nicht mehr verpflichten. Das ist mein persönliches Gefühl. Das Einzige wäre, wenn jetzt irgendeine Mannschaft aus der Premier League so unendlich viel Kohle für Felix Metscher auf den Tisch legt, dass selbst Ole
Höchstpersönlich hin.
Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber da haben wir auch gestern mit ein paar Freunden drüber diskutiert, es müssten schon insgesamt grob 100 Millionen sein.
120.
Ja, Zack. Das wäre natürlich auch super. Ein Argument von einem Freund war, der hat aber bei der WM, also Deutschland ist nicht weit genug gekommen, dass der so teuer wird. Das kann natürlich sein und mal gucken, Burg hat es mehr oder weniger ausgeschlossen, dass er noch geht.
Verstehe ich auch.
Und das ist auch alles in Ordnung so. Ein Kuto-Ersatz wird hier direkt auch bei Twitter kommentiert. Wahrscheinlich ist es Maxi Bayer, also intern. Da tut mir der kleine Maxi ein bisschen leid. Boah, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, und für die Offensive, das haben wir auch diskutiert, hier ist eine schöne Grafik. Free Elmala, das ist so ein Ultra mit einem Cappy und der weht mit so einer Fahne, auf der steht Free Elmala. Auch nicht interessant. Auch nicht unlustig. Und was haben wir denn da noch? Wir haben über viel schon gesprochen. Ein bisschen wiederholt es sich ja. Ja.
Ja.
Aber die Leute möchten noch zwei, drei neue Leute sehen. Ja, es gibt ja dieses Gerücht mit Elias Baum. Elias Baum von Eintracht Frankfurt, der hat vorher in Elversberg gespielt, ist deutscher U21-Nationalspieler. Aber auch verständlich, wenn Adi Hütter sagt, ich möchte den gar nicht loswerden hier in Frankfurt. Die Frage ist, müsste der BVB dann so viel auf den Tisch legen, dass es sinnvoll ist, diese Kohle auszugeben für einen Spieler, den man nicht zwingend benötigt. Ja, vielleicht in einem Jahr dann nochmal eine andere Situation. Ich hätte ja eigentlich gedacht, Norwegen ist ins Viertelfinale gekommen, dass irgendeine Mannschaft aus der Premier League sagt, hier habt ihr 60 Millionen für Julian Riasson. Aber es ist nicht passiert.
Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, es wird jetzt ganz knapp mit Julian. Also ich bin große Julian Riasson-Befürworterin. Viele Leute sagen immer, ja, taktisch ist das nicht so, aber der ist halt ein Arbeitspferd. So, das finde ich halt das finde ich auch toll. Das ist nochmal so ein richtiger Malocher. Und ich habe mir auch gedacht, dass das ein bisschen schwierig wird. Vor allen Dingen, als er kurz zu Beckham geworden ist, der Borussen-Beckham oder Westfalen-Beckham. So, also ich habe gedacht, was ist das für eine Zeitlinie, in der ich gefangen bin, dass auf einmal Julia Riasson hier so abliefert. Also das war eine tolle Zeit. Ich wünsche mir auch, dass er sie wieder zurückfindet, diese Zeit. Das würde ich mir wünschen für die neue Saison, dass wir da in die Richtung nochmal ein bisschen mehr von Julian sehen. Aber ich bin auch überrascht, dass die da nicht reingegangen sind. Aber zum Glück, gut für uns.
Ja, gut für uns. Ich gucke hier gerade nochmal auf den Kader und sehe sehr viele tolle junge Spieler. Wir haben in diesem Format noch gar nicht so richtig über Joan Gadou gesprochen, der auch erst 19 Jahre alt ist.
Der ist so groß.
Ja, der ist tatsächlich sehr groß. Über Kaua Pratisch haben wir hier noch nicht gesprochen. Da sind einige tolle junge Spieler mit dabei. Ja, Wann bist du zum ersten Mal im Stadion?
Nächste Woche. Beim Familientag. Ich bin, freue mich auch schon. Ich musste gezwungenermaßen alleine gehen, weil Joshua Tram ist vom BVB eingesponnen irgendwie für irgendwas. Und aber Kieran ist auch da und ich glaube, ich versuche beide, das kündige ich jetzt schon mal an, die beiden wissen noch gar nichts davon, aber ich kann das ja schon mal sagen, dass ich beide versuche, für ein Bild zusammenzukriegen. Und danach die Woche bin ich auch beim Supercup mit einem Kumpel und ich freue mich total. Also ich bin ganz gespannt. Ich habe mir auch schon aufgeschrieben, zu welchen Spielen ich will. Das sind natürlich alles Heimspiele, weil, wie wir gesagt haben, ich bin eine Heimscheißerin. Ich versuche aber auch diese Saison mal auswärts nach Köln zu kommen. Und ja, je nachdem, wie da noch unsere Beziehungen sind.
Ja, kartentechnisch ist das ja was anderes. Ne?
Also ja, ja, ist schon klar.
Aber ich merke schon, du hast Bock auf die neue Song. Ich habe auf jeden Fall auch Bock auf die neue Song. Ich hoffe, ihr hattet Bock, diese Folge zu hören und habt auch Lust darauf, nächste Woche wieder eine zu hören. Da gucke ich mal, wer dann mit dabei ist. Und Pippa, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es sind wieder mal 90 Minuten geworden, weil du natürlich aber auch sehr ausführlich geantwortet hast. Ne? Das muss ich auch sagen. Also,
ja, meine Mutter hat immer gesagt, hättest du zwei von mir, könntest du einen Zirkus aufmachen. Also von daher, da weißt du, was los ist.
Ja, Zirkus Pippa. Vielleicht wird das noch was. Also, nochmal herzlichen Dank an dich und liebe Leute da draußen, schaut euch die nächsten Spiele an. Ich bin auf jeden Fall heiß, Pippa ist auch heiß und dann gucken wir mal, was daraus wird. Also, bis demnächst. Super. Ciao.
Ciao, ciao.